Ihr hört die Nama One Contime, euer Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Heute Dark Side of Cons 2 mit Minty Koss und Yuno Yay. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, eurem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Es ist langsam soweit. Es bleibt länger hell, die Vögel zwitschern, die Kirschblüten sind zumindest hierzulande sogar schon wieder weg und die Zeichen stehen auf Frühling. Nach den ersten Vorgeschmäckern durch Dedeko, Mac, C und Co. erwachen nun auch schon die kleineren Cons zum Leben und ich bin gespannt, was uns dieses Jahr alles erwarten wird. Ich persönlich würde mich ja freuen, wenn es zur Abwechslung mal wieder einen Cosplay-Trend gibt, der auf einem tatsächlichen japanischen Anime basiert und warte außerdem super gespannt auf die ersten Ehrengastankündigungen für die großen Cons. Das sind aber alles Dinge, die soweit noch in den Sternen stehen. Was es aber schon überraschend viel gab, ist erstes Drama und genau an diesem Punkt wollen wir nun hier in dieser Folge ansetzen und reden nun schon zum zweiten Mal ausnahmsweise nicht über die schönen, sondern über die Schattenseiten unseres Lieblingshobbys. Daher lautet das heutige Thema Dark Side of Cons 2. Bevor wir da aber so richtig reingehen, will ich an dieser Stelle natürlich mal wieder den Hinweis geben, dass die Nana One Contime ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime-Podcast ist. Da reden wir über jeden einzelnen Anime-Neustart der aktuellen Season und geben da unsere fachkundige Fachmeinung zu. Das heißt, jetzt im April, wo gerade die Spring-Season startet und es einen ganzen Schwall neuer Anime gibt, haben wir eine Menge zu schauen. Und wenn ihr euch diesen Podcast anhört, entdeckt ihr vielleicht auch noch den ein oder anderen Titel, den ihr bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Und wenn ihr sagt, ey, in jeden einzelnen Season-Neustart reinschauen, das wäre auch was für mich, da hätte ich Bock drauf. Dann schaut doch mal donnerstags um 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream vorbei. Da streamen wir die Aufnahme des Podcasts live, gucken die Anime mit euch, reacten darauf. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viel Content, der es überhaupt nicht in den Podcast schafft. Das ist auch immer ein großer Spaß für Jung und Alt. So, dann starten wir rein und widmen uns dem heutigen Thema. Wir haben heute zum ersten Mal eine Fortsetzungsfolge, die auf Dark Side of Cons 1 aufbaut. Das war die Folge 29 aus dem April 2025 und dort ging es in erster Linie um unangenehme Situationen mit anderen Con-Gästen, also in erster Linie um Themen wie zum Beispiel Belästigung oder zwischenmenschliche Probleme. Heute wollen wir den Fokus daher lieber auf die Cons und die Szene als Ganzes richten, aber bevor wir das tun, stelle ich euch erstmal die großartigen Gäste vor, die uns heute begleiten werden. Sie ist bereits zum vierten Mal zu Gast und das ist auch kein Zufall, denn sie hat nicht nur auf ihrem Instagram eine Menge toller Cosplays zu zeigen, sondern auch eine Menge zu sagen, was sie auch regelmäßig in Panels und Workshops zu Themen wie 18-plus Cosplay oder Confidence unter Beweis stellt. Daher bin ich froh, ihr auch heute wieder lauschen zu können. Begrüßt daher Minty Koss. Hallo Mint, wie geht's dir heute?
Hi, mir geht's super gut. Ich bin total froh, auch zum vierten Mal wieder dabei sein zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Und ja, ich bin gespannt auf unseren heutigen Talk, unser heutiges Topic, weil ich denke, auch hier gibt es eine ganze Menge zu sagen.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du alles so für spannende Dinge mitgebracht hast. Willst du einmal ganz kurz erzählen, was du so machst?
Ja, also ich sag mal, ich mache ein bisschen was von allem. Also grundsätzlich bin ich Cosplayer, ich bin allerdings nicht nur das, ich bin auch ein Crafter, ein Näher, ich mache Props, ich mache Perücken und ich bin auch in der Orga von ein, zwei Conventions drin, ich habe schon moderiert. Ja, also ein bisschen was von allem, weil ich immer überall hier schreie quasi.
Sehr cool. Ja, dann hast du ja auch eine Menge Erfahrung, die du hier auch in den Podcast einfließen kannst. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, du hast dir einiges vorgenommen und ein ganzes Story-Highlight voll mit Cosplans. Wie kommst du da aktuell voran?
Nicht besonders gut, ehrlicherweise. Allerdings ist es auch nicht einfach, da immer mit verschiedenen Sachen, verschiedenen Anime-Trends oder sowas mitzuhalten. Ich sag mal, letztes Jahr habe ich mit Freundinnen zusammen eine Huntrix-Gruppe gemacht, super spontan, innerhalb von 3 Wochen, bevor der Film rauskam, weil wir dachten, wir müssen das absolut machen. Das war so ein bisschen so ein Bucketlist-Ding und so ein Bucketlist-Teil, was man mal spontan nebenbei macht, wirft natürlich alles andere wieder ein Stück in die Zukunft. Ich arbeite langsam ab, aber wirklich sehr, sehr langsam. Und es kommt auch immer was dazu.
Das ist aber, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder macht. Also ich habe auch Sachen, die ich schon seit 4, 5 Jahren auf der Liste habe. Und man entdeckt ja doch immer wieder neue, coole Serien und Filme. Und das ist dann natürlich etwas, das gerade auch für einen präsent ist, was einen auch gerade emotional bewegt und so, was man natürlich so schnell es geht machen will. Und dann rücken die alten Sachen in den Hintergrund. Das hilft, wenn man die Sachen rewatcht, habe ich rausgefunden, weil man dann wieder so im Modus ist. Ja, aber wenn die Liste lang ist, dann ist da kein Kraut gegen gewachsen. Gut, die dritte im Bunde ist ebenfalls jemand, der hier schon mal zu Gast war und eine Menge Erfahrung mitbringt, nicht nur im Bereich der Artworks, was sie schon sehr, sehr lange tut und auch auf verschiedensten Cons ausstellt, sogar schon Manga gezeichnet hat, eine Light Novel rausbringt, also künstlerisch super viel tätig ist, sondern auch als Orga eigener Conventions. Heute ist sie hier zu Gast, begrüßt also Yunuye. Hi!
Hi, ich freue mich wieder hier zu sein.
Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hast du uns ganz euphorisch die Unicorn in Schwechat vorgestellt. Jetzt ist es ein Jahr später und du kannst uns bestimmt erzählen, wie lief's.
Ja, mega. Wir hatten ja letztes Jahr Floda, also die so eine japanische Rockband, die diese ganzen Naruto-Openings gemacht hat. Ja, und das war einfach ein super Highlight und Con war fantastisch, also richtig viel Spaß gehabt. Zwischendrin hatten wir die nächste Convention schon. Wir machen ja 3 Stück. Also wir haben auch noch die Kokoro-Con gehabt, die auch in Schwechat ist. Und als nächstes steht bei uns die Hanami-Con in Graz an.
Ja, da habt ihr sicherlich einiges zu tun. Wann genau ist die Hanami-Con? Da können wir ja hier an der Stelle ein bisschen Werbung machen.
Ja, die ist Anfang Juni. Jetzt bin ich super unvorbereitet. Das ist der 6. und 7. Juni.
Okay, und da habt ihr bestimmt auch wieder eine ganze Menge zu bieten, oder?
Ja, wir haben wieder ganz tolle Gäste, also schaut's auf jeden Fall vorbei. Es ist eine richtig schöne Veranstaltung, die ist auch nicht, also es ist eine der Veranstaltungen, die nicht auf ein Messegelände ist. Die ist in einer alten Seifenfabrik mit ganz, ganz tollen Outdoor-Kulissen, Riesengarten, wo man auch super gut Cosplay-Shootings machen kann. Ja, also es lohnt sich allein schon wegen der Location.
Tja, also falls man aus Bayern oder Österreich kommt, ich müsste jetzt mal in unsere Analytics gucken und mal schauen, wie viele Zuhörende wir aus Österreich haben, aber da sind bestimmt ein paar dabei, dann fühlt euch auf jeden Fall aufgefordert. Ich meine, Graz ist ja sicherlich auch gut zu erreichen, da kann man dann sicherlich ein paar schöne Tage verleben. Möchtest du uns mal noch so grob erzählen, zusätzlich zu dem, was ich gerade erzählt hatte, was du denn so alles machst? Weil das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, also im Con-Bereich bin ich auch viel unterstützend tätig. Also zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse habe ich jetzt wieder ein Panel moderiert mit kleineren Independent-Verlagen. Wir machen viel Programm, Workshops, ganz, ganz viel. Ja. Ich bin auch beruflich Moderatorin, also mache ich sowas sehr, sehr gerne. Dann bin ich eben Artist und stelle immer auf den Conventions brav aus. Also ich bezeichne mich auch gerne als Con-Inventar, weil ich wirklich auf sehr vielen Veranstaltungen bin. Und wie du gerade sagst, ich habe jetzt auch gerade neu eine Light Novel am Laufen, wo ich halt auch einen Anime-Trailer machen lassen habe dafür, der jetzt auch auf ein paar Conventions laufen wird, worauf ich mich sehr, sehr freue, wie die Leute dann darauf reagieren werden.
Ja, guck mal, wenn die Leute diesen Trailer dann sehen, dann können sie ja sagen, ach, die Person kenne ich, von der habe ich schon mal einen Podcast gehört. Sehr schön. Ja, ich freue mich total, dass ich euch beide heute dabei habe. Ich glaube, wir werden eine Menge zu besprechen haben und deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein in das eigentliche Thema. Ich habe mir für heute so 2 Schwerpunkte ausgedacht. Der eine hat so ein bisschen die Überschrift Regelchaos und Außendarstellung und der zweite so das Thema Toxizität in der Szene. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal ein bisschen strukturiert an und widmen uns an der Stelle mal dem ersten Punkt, Regelchaos und Außendarstellung. Und wenn ihr diesen Begriff hört, oder diese Überschrift hört. Was fällt euch dann als erstes ein? Fallen euch da Cons ein? Fallen euch da Ereignisse ein? Vielleicht auch aus der Vergangenheit? Weil ich hätte da schon direkt ein paar Assoziationen, aber mich würde erstmal interessieren, was schießt euch da so durch den Kopf?
Also das Erste, was mir da durch den Kopf schießt, ich sag mal, wir sprechen ja jetzt über Conventions im Allgemeinen, ist die Waffenregelung, also die Waffen- und Requisitenregelung der MEC in Erfurt. Weil da gab es die 3 Jahre, die diese Convention stattfindet, immer wieder die gleichen Beschwerden, also beziehungsweise immer wieder die gleichen Erfahrungen. Es wurden stellenweise Waffen nicht reingelassen, es wurden Waffen reingelassen, die nicht hätten reingedurft. Also ich habe dazu auch ein Beispiel, das betraf einmal eine Freundin und einmal einen Bekannten. Er hatte eine Waffe aus Cyberpunk, richtig schwarz gepainted, also auch so geweathert, schwarz, metallic, rot, im Arasaka-Design, durfte nicht mit rein. die Dame hatte die gleiche Waffe, genau den gleichen Druck. Aus dem gleichen Drucker kam das Zeug. Gut, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es kam auf jeden Fall alles beides aus dem Drucker mit ähnlichen Einstellungen. Der einzige Unterschied war das Painting. Und sie durfte rein mit ihrer Waffe. Es wurden Leute mit Chainsaw Man Design draußen gelassen, aber gleichzeitig Leute reingelassen, die sehr, sehr viel Fake-Blut im Gesicht hatten. Und das hat natürlich in der gesamten Szene für sehr viel Unmut gesorgt. Und da, ich sag mal, das ist so mein Paradebeispiel in meinem Kopf für Regelchaos.
Okay, lass uns das an der Stelle einmal aufgreifen. Ich finde, das ist ein total interessantes Thema, weil das ist ja ein Thema, das man links und rechts eigentlich jedes Jahr bei allen Cons irgendwie mitbekommt. Also ich persönlich kriege das immer am krassesten mit bei der Dokumi, wo es ja Securities gibt. Also auf der Dokumi gab es, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, letztes Jahr und ich meine auch das Jahr davor, gab es nicht mal einen formellen Waffencheck. Also es gab eine Taschenkontrolle, wo dann auch Waffen überprüft wurden, wenn man welche dabei hat, aber auch nicht immer. Also ich kann mich dran erinnern, ich habe ein Jahr, bin ich da hingegangen als Kiritsugu aus Fate Zero, und der hat ja auch, und hatte da so eine kleine, ja, so eine Pistole dabei. Die sah, ja, so realistisch aus, wie eine Spielzeugpistole eben aussieht. Das war jetzt kein super professionelles Cosplay-Prop, das war eine Spielzeugpistole aus dem Müller, die wir ein bisschen angemalt haben und der so einen leichten Metallic-Look gegeben haben. Aber ich habe mich gewundert, ehrlich gesagt, dass ich damit einfach so reinspazieren konnte. Also mich hat niemand angesprochen, mich hat niemand aufgehalten, ich konnte auch nirgendwo einen Waffencheck finden oder so. Und ich kenne wiederum andere Conventions, auf denen jede Form von einigermaßen realistisch aussehenden Waffen oder Pistolen grundsätzlich verboten ist. Deswegen hat mich das ehrlich gesagt schon so ein bisschen gewundert.
Ja, wobei ich aber sagen muss, auch bei der Dokumi, ich glaube, das ist der extremste Fall, den man nehmen kann, weil die ist ja so gigantisch groß und die haben so viele Leute. Also ich glaube, ich will es jetzt nicht verteidigen, aber dass die auf bestimmte Sachen nicht so im Detail Rücksicht nehmen können und dass da eher was durchrutscht, das wundert mich nicht.
Ja, mich wundert auch nicht. Ja,
durchrutschen tut er ja eine ganze Menge. Also da sind ja in den letzten Jahren Sachen mit teilweise Leute mit SS-Uniformen reingekommen. Das ist ja da so ein bisschen viral gegangen auf Twitter, als das passiert ist. Wobei ja theoretisch jeder durch die Taschenkontrolle muss. Also es muss ja jeder an mindestens einem Security-Menschen vorbei. Und die Taschenkontrollen werden auch unterschiedlich streng durchgeführt. Also ich kenne Leute, da wurde wirklich richtig, richtig reingeschaut und da wurde wirklich sehr, sehr ausführlich geguckt und gefühlt und so. Aber es gibt auch Leute, da wurde wirklich nur so ein flüchtiger Blick reingeworfen und das war's.
Ja, aber wie gesagt, es sind halt wirklich, also die müssen unfassbar viel Personal reinholen. Das sind auch oft keine ausgebildeten Leute. Also ich weiß, es ist kritisch und wir haben da sehr, sehr hohe Ansprüche. Aber ich sehe das bei manchen Messen viel, viel schlimmer als bei der Dokumi, weil ich halt einfach sehe, dass die Dokumi ist immer noch für mich auch eine sehr fanorganisierte Convention, die halt alles nicht immer so machen kann, wie zum Beispiel die riesigen Messen oder so. Ja. Also es ist ärgerlich, ich verstehe das, aber da fallen mir andere negative Beispiele ein, wo mich das mehr triggert.
Jetzt ist natürlich drängt sich die Anschlussfrage auf, was für Beispiele sind das denn?
Ja, also das sind zum Beispiel Conventions, wo einfach, also wirklich kleine Conventions, wo dann die einfachsten Sachen nicht eingehalten werden. Da laufen dann Leute mit Haustieren rum, zum Beispiel mit einer Katze im Rucksack. Ja, wo ich mir denke, so, also der dürfte nicht mal rein. Und wenn das eine Convention ist mit nur einer kleinen Besucherzahl, ja, dann sollte da eigentlich die Person möglichst schnell rausgeschmissen werden. Wir hatten das selber auf der Unicorn, so eine Person, und haben die dann auch relativ schnell wieder aus der Con raus, weil wir gesagt haben, Haustiere sind nicht erlaubt. Aber es ist auch genauso, ich finde das manchmal sehr kritisch, persönliche Meinung, aber ich habe das schon gesehen, dass dann Eltern kommen mit einem einmonatigen Kind, wo dann die Bühne total laut ist, überall Menschen und so, wie man denkt, so, ist das so klug eigentlich dann, also in so einer Umgebung, wo es halt auch nicht so sicher ist und so gedrängt wird, ja. Oder wenn dann Leute ihren Hund mitnehmen, muss man das auf einer Convention zulassen, ja. Finde ich immer ein bisschen schwieriger. Ist natürlich je nach Ermessen, ja. Aber bei manchen Veranstaltungen finde ich es halt, gerade wenn es sehr, sehr laut ist und sehr viele Leute da sind, schwierig. Oder was dann auch bei Corespace zum Beispiel ist, das Schlimmste, was ich gesehen hatte, eine 16-Jährige, die lief in einem Bikini auf einer Con mit einem Schild, wo drauf stand, kauf mich. Und das fand ich dann schon hart, dass man die so reingelassen hat, aus Eigenschutz natürlich. Also weil die war wirklich, also ich meine, Minderjährige, die so rumrennt, das ist, finde ich, mit Kleiderordnung, die lassen viel zu, aber das war dann, also die hat wirklich nicht mehr angehabt als einen Bikini. Ja, und fand ich im Bereich Crossplay schwierig. Auf der anderen Seite, wo ich das Regelchaos wirklich viel merke, ist bei den Artists. Da kennt sich teilweise kein, weil jede Con tut das anders handhaben. Und das Schwierigste ist, die Conventions setzen es oftmals nicht durch. Ich gebe euch ein Beispiel, ein Riesenthema ist derzeit generative KI. Einige Conventions positionieren sich ja auch sehr stark dagegen, aber die Leute werden selten rausgeschmissen. Und dann gibt es dann immer wieder Ausreden, warum man das nicht macht. Aber im Grunde ist es so, wenn du als Veranstalter ein Hausrecht hast. Das heißt, wenn du Regeln hast in deiner Veranstaltung und da steht drin, du darfst das nicht, dann hast du als Veranstalter jedes Recht, die Person instant rauszuschmeißen. Und natürlich, es wird oft kritisiert vorab von den Leuten dann, dass überhaupt die Person zugelassen wurde. Wäre jetzt mal der Ansturm groß, aber man sieht es nicht immer am Portfolio. Also man kann nicht immer, weil die Leute bewerben sich nicht immer mit dem sie dann tatsächlich aufschlagen. Und es ist halt dann schwierig, weil das dann oft nicht durchgesetzt wird. Ja? Oder wenn dann die Regeln super kompliziert sind. Ein Beispiel, 18er Bereich. Bei manchen Conventions ist bei den Artists sind Nippel nicht erlaubt. Also wenn jemand da auf dem Buchcover halbnackt ist, ja, also auch nur, kann auch nur Bikini oder sowas sein und gar nicht der sexuellen Erregung dienen, dann muss die Person damit in die 18er Area. Aber bei den Händlern, ihr kennt ja diese lasziven Figuren, die halbnackten und so, das ist dann okay. Und das empfinde ich zum Beispiel persönlich als Regelchaos, weil wenn ich für die Artists diese Regeln habe, dann muss ich die gleichen auch für die Händler durchziehen.
Das finde ich total spannend. Das ist ein Aspekt, den hat hier noch keiner aufgemacht, obwohl sich die Roneko, die Gute, die ja auch schon öfter hier zu Gast war, die hat ja zum Beispiel von demselben Problem geredet, dass diese Einteilung in 18-plus- und nicht 18-plus-Artists teilweise ganz schön schwammig ist, wenn es eben um den Edgy-Bereich geht und dann halt so eine Frage sich stellt wie, sind zwei Mädels im Bikini an einem Strand schon 18-plus-Content oder ist das noch etwas, das man der normalen Artist-Halle zurechnen kann? Wo verläuft da genau die Grenze?
Das kann ich dir beantworten. Also wir haben ja auch eine 18-Area und bei uns ist es einfach der Punkt, die sexuelle Erregung. Wenn ich jemanden im Bikini male, Akt oder Pin-Up ist ja nicht immer sexuell. Ja, so also ein Akt kannst du, wenn du ins Museum gehst, siehst du ja auch nackte Leute. Es geht darum, wenn das Motiv ist, kann auch eine Figur, die komplett bekleidet ist, kann Porn sein, ja, wenn sie entsprechend der sexuellen Erregung dient.
Also, aber wo zieht man da die Grenze? Das ist die Frage. Wo zieht man da die Grenze?
Ich finde schon, dass du das siehst, also die Zeichnung. Also ich hatte da noch nie ein Problem, wenn da jemand, also wie die Figuren gezeichnet sind. Also die Leute, die so laszive Geschichten zeichnen, die sind, das ist ziemlich, finde ich, schon eindeutig. Und wir haben es auch so zum Beispiel bei uns geregelt, dass die Artists schon 18er-Content bei uns in der normalen Area ausstellen dürfen, wenn sie wenig haben. Dann aber in einer Mappe und gekennzeichnet mit 18 und dann ist das halt zensiert, also das liegt da nicht offen rum. Und dann kann man das immer noch ausstellen, aber wir wollen halt natürlich nicht, dass dann irgendwelche Poster, wo dann jemand, so ein Mädchen so sich hinlegt dann mit Spermaflecken und sonst was drauf, dass das dann ganz als Riesenposter am Stand hängt. Das ist dann schon für Familien manchmal ein bisschen schwierig, wenn die dann kleine Kinder da.
Das stimmt, das ist wahr. Das ist sowieso ein spannendes, also jetzt mal völlig off-topic, das ist ein Thema, da kann man, finde ich, beziehungsweise da haben wir sogar in unserer Themenliste auch eine ganze Folge zu, Jugendschutz auf Conventions. Das ist ja ein schwieriges Thema, finde ich, weil ich finde, es ist ein Thema, was du nicht so eindeutig angehen kannst, weil es ja nun mal Tatsache ist, dass sehr, sehr viele Anime nicht für Kinder oder manche Jugendliche geeignet sind. Da rede ich nicht nur über Edgy- oder Hentai-Dinge, sondern auch Dinge wie zum Beispiel Jujutsu Kaisen oder Attack on Titan, die ja teilweise auch sehr brutal werden können oder sehr düstere Themen behandeln. Gleichzeitig kannst du aber natürlich nicht sagen, ich veranstalte jetzt eine Con, auf der du aber kein Attack on Titan oder Jujutsu Kaisen repräsentieren darfst, sondern nur Anime, die maximal eine FSK 12 Freigabe haben.
Wobei ich da sagen muss, da sind die Eltern, also Entschuldigung, dass ich unterbreche, da sind die Eltern fast, finde ich, problematischer teilweise, weil ich habe zu Walking Dead zum Beispiel, ihr kennt Walking Dead vielleicht, die Serie mit den Zombies.
Ja, natürlich.
Wisst ihr, wie viele Sechsjährige ich schon im Negan-Cosplay gesehen habe?
Aua.
Also ist, ja.
Wahrscheinlich zu viele.
Genau, oder genauso, es gab ganz, ganz viele Kinder-Cosplayer von Harley Quinn aus Suicide Squad. Wo ich mir auch gedacht habe, so, okay, der Film ist ab 18 und ich weiß jetzt nicht, warum du deine Kleine jetzt in ein Harley-Quinn-Cosplay steckst. Also, jeder muss das selbst entscheiden, aber also ich glaube gar nicht so, dass das Problem ist, dass man da so die Eltern müssen ja mit ihren Kindern reden und die müssen die Kinder nehmen, das vielleicht auch gar nicht so wahr, aber ich finde da viel, viel problematischer, da, dass dann teilweise die Eltern wirklich die Kinder bewusst diesen 18er-Content aussetzen und den auch richtig feiern lassen. Also, weiß ich nicht, muss jeder selber entscheiden, aber ich fand das halt mit, zum Beispiel mit Negan-Cosplayer fand ich immer ein bisschen befremdlich, weil die Figur ist ja wirklich nicht sehr positiv.
Das hast du sehr nett ausgedrückt. Also ich sehe das auch ganz, ganz häufig, wenn wir schon bei Minderjährigen in der Cosplay-Szene da auch angekommen sind. Also gerade die Eltern sind wirklich in der Regel das Problem und es gibt zum Beispiel auch einfach Eltern, jetzt trete ich wahrscheinlich gleich eine Diskussion los, die ihre Kinder Haspin Hotel konsumieren lassen. Haspin Hotel, es gibt 2, 3 Folgen, die sind mit 12 geratet, aber ich habe schon genug Kinder in Angel Dust Cosplays gesehen, die waren definitiv nicht 12. Die waren definitiv jünger als das und ich finde, meistens verschwimmen, also wir sind sowieso in einer Szene, in der manche Altersgrenzen leider Gottes sehr verschwimmen. Also, dass ich jetzt Mitte 20 bin und ich einige Freunde habe, die 40 sind, das ist da nicht das Thema. Aber ich glaube, bei manchen sollte man einfach schon sehr viel schärfer drauf gucken. Also zum Beispiel sowas wie Haspin Hotel, das ist halt einfach was Minderjährige nicht konsumieren sollten. Und da wird auch sehr, sehr viel zugelassen. Da hatte ich auch schon Cosplay-Wettbewerbe. Also ich könnte jetzt keinen nennen, aber ich weiß, dass ich es schon einmal gesehen habe. Da war eine Teilnehmerin, die war 15 Jahre alt und die hat Poison getanzt von Angel Dust. Und das kann jeder davon halten, was er möchte. Ich finde es überhaupt nicht gut.
Ich finde, das ist halt immer eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das Ding ist halt, viele Menschen denken, glaube ich, oder beziehungsweise wir kriegen ja mit, dass Anime und Manga in den letzten Jahren einen gigantischen Boom erlebt hat und mittlerweile als Medienform ja eigentlich schon Mainstream ist. Und ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die unterschätzen, dass das eben kein Medium für Kinder und Jugendliche primär ist. Dass nun mal extrem viele Anime sich an ein erwachsenes Publikum richten. Und nur weil es gezeichnet ist, heißt das halt nicht, dass es unbedingt kinderfreundlich ist und dass du deinen Sechsjährigen jetzt nicht unbedingt Attack on Titan gucken lassen solltest, weil es da auch ganz schön blutig zugehen kann und dass das eventuell ganz schön verstörend sein kann. Haspin Hotel ja genauso. Wenn du dir einfach nur das Cover davon anschaust, dann sieht das ja erstmal ganz niedlich aus mit diesen super deformten Comicfiguren. Aber dass das im Grunde eine extrem düstere Serie ist, da kommt man dann vielleicht vom Look erstmal nicht so sofort drauf. Und ich glaube, damals war das so, dass Anime schon ein Medium war, das sich in erster Linie so von Teenies rezipiert wurden, weil du allein meistens schon so ein bisschen in der Internet-Bubble sein musstest, um überhaupt von, ja, überhaupt Anime-Fan zu werden, ne, um überhaupt von Titeln wie Elfenlied, Higurashi, Mirai Nikki überhaupt Notiz zu nehmen. Die liefen ja nicht einfach so im Fernsehen. Beziehungsweise Elfenlied lief, glaube ich, mal auf Tele 5 oder so, aber mitten in der Nacht. Und deswegen haben das Leute geschaut, die zwar streng genommen nach FSK-Regelung immer noch zu jung gewesen wären. Also als ich das erste Mal Elfenlied geschaut habe, damals war ich 13, kurz vor meinem 14. Geburtstag. Das wäre auch zu jung, diese Serie zu gucken. Aber ich würde sagen, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob jetzt ein 16-Jähriger oder ein 6-Jähriger Elfenlied schaut. Und ich glaube, das ist das Problem, dass mittlerweile Anime einfach so zugänglich und so Mainstream geworden ist, dass viele das unterschätzen und dass viele Eltern dann eben auch sich denken, ey, das ist ja eine Jugendkultur, das ist ja was für Jugendliche, ist bestimmt auch was für Kinder und dann da nicht so genau hinschauen, was genau die Kinder da eigentlich gucken.
Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Das ist kein neues Phänomen. Das ist etwas, das haben wir schon immer gehabt. Ich bin ja ein Kind der 90er. Und vielleicht sagt euch zum Beispiel der Film Robocop was, der ab 18 war, ein ziemlich brutaler Film ist. Gab es eine Zeichentrickserie davon? Ghostbusters haben wir alle gesehen. Ich weiß nicht, ob das eigentlich wirklich so ein Kinderfilm war. Den haben aber die Kinder primär gefeiert. Ja. Und so geht es da unzählige Beispiele. Ich glaube, ich habe mit 6 Terminator gesehen. Also das kleine Arschloch war total beliebt bei mir in der Schule. Das war überhaupt kein Kinderfilm. Ja. Also dieses Phänomen, das gibt es immer. Das entsteht für mich halt mehr dadurch auch, dass man größere Geschwister hat und halt cool findet, was die älteren Geschwister toll finden. Manche Eltern das halt auch mit den Kindern schauen. Lange Rede, wo ich eher das Problem finde, ist, dass heutzutage die Kinder teilweise unbetreut das konsumieren. Also die kriegen das vorgesetzt und das ist für mich schon okay, wenn jetzt mal Mama, Papa vielleicht was guckt, was nicht altersgemäß ist, aber das dem Kind erklärt und auch schaut, dass das alles verarbeitet wird. Aber was wir ganz viel haben, und da gebe ich euch jetzt ein extremst Beispiel, ich habe mal ein Yaoi gezeichnet und dann kamen zu mir so 2 14-Jährige und haben den durchgeblättert und haben gesagt, boah, der ist aber scheiße, die haben freiwillig Sex. Und dann stand ich so da, bitte. Und dann haben die mir erklört, ernsthaft, weil ich gesagt, ich mag halt kein Rape und so, dass ich das schlimm finde. Ja, aber in Japan ist das gar nicht so schlimm und so weiter. Und haben dann so Vergewaltigungen verteidigt quasi, also dass das ja toll ist und so. Und die haben halt ihre ganze sexuelle Bildung aus Yaois gehabt. Dann war ich so, ihr braucht mal dringend ein Gespräch, was Fiktion ist, was ein Kink in Fiktion ist und was Realität ist, ja. Und das ist das, was ich so problematisch finde. Also nicht, dass die Kinder diesen Content, der vielleicht nicht altersgerecht ist, konsumieren, sondern dass ich halt feststelle bei Gesprächen, auch bei Themen wie Haspen Hotel oder so, dass das völlig unreflektiert den Kindern vorgesetzt wird und gar keine Diskussion stattfindet und die das konsumieren, aber das natürlich vieles auch nicht verstehen. Animaniacs zum Beispiel, die 90er-Serie, wenn ihr die geschaut habt, da gab es super viele Erwachsene-Witze, die haben wir nicht verstanden. Die verstehst du nur als Erwachsener, ja. Aber Haspen ist so zum Beispiel, ist ja auch sehr viel sexueller Content und alles drin. Das verstehen die Kinder nicht. Und die ordnen das aber irgendwie ein, aber dann nicht immer richtig. Und das ist die Gefahr, die ich halt so schwierig finde.
Gehe ich absolut mit. Obwohl ich gerade sagen muss, mir ist gerade ganz schön die Kinnlade runtergefallen, als du das gesagt hast. Aber ich gebe dir komplett recht, es ist halt überhaupt nicht reglementiert und wir leben jetzt leider auch in einer Generation, wo Kinder, unabhängig welchen Alters, immer mal gerne vor der Technik geparkt werden. Also sprich, ach, geh dich beschäftigen, du hast doch ein Handy. Und ich sag mal, ich bin jetzt kein Kind der 90er, ich bin ein Kind der 2000er, aber mich durfte man nicht mit Technik alleine lassen. Ich habe Sachen in den Suchverlauf eingetippt, da haben meine Eltern mit dem Kopf geschüttelt. So, es ist ja die Neugier, die das macht. Und wenn es dann nicht erklärt wird, dann hat man den Salat und dann werden Sachen normalisiert, die eigentlich extrem sind und hoch illegal. Und moralisch komplett verwerflich.
Und wie gesagt, das Beispiel Haspen, es ist populär, das Internet ist voll davon. Natürlich wollen das auch die Jüngeren sehen, ja, und mitreden. Und das macht ja auch den Reiz aus. Und ich finde das auch okay. Aber nur noch mal, wir haben das nicht nur das Problem in der Manga-Bubble. Ich weiß zum Beispiel von vielen Buchhändlerinnen, die haben mir das erzählt, da gibt es diesen super beliebten Roman Fourth Wing. Und da sind Sexszenen drin, die sind eine Tatortbeschreibung. Also ich fand den fürchterlich, weil der so explizit war, ja, von den Sexszenen. Also wirklich Tatortbeschreibung. Und das kaufen die Eltern 8-Jährigen. Und die kriegen das dann geschenkt, weil das ist ja gerade populär. Und dann denke ich,
das ist echt heftig.
Ja, und da sitzt du drin, also du kaufst dir im Prinzip was mit Softporn-Inhalt, setzt du einer 8-Jährigen vor, weil es gerade in ist. Also nochmal, das ist wirklich kein Problem, dass wir nur in der Anime-Manga-Szene haben. Das ist generell ein Problem, dass viel zu wenig für mich gefühlt heute über diese Inhalte gesprochen wird. Aber ich glaube, wir rücken total vom Thema ab. Wir haben uns jetzt total verloren.
Nein, aber ich finde, es ist halt so ein wahnsinnig interessantes Thema, weil da kann man ja wieder den Bogen spannen. Wie müssen Cons denn auf sowas reagieren? Weil es ist ja letztendlich eine Tatsache, dass auch Ecchi-Anime Anime sind, dass auch Hentai-Anime sind, dass auch Gore und Splatter und Horror-Anime Anime sind und dass, wenn du die alle exkludieren würdest, also wie gesagt, du kannst keine Con veranstalten, auf der du Chainsaw Man, Attack on Titan und Jujutsu Kaisen ausschließt, weil das keine jugendfreundlichen Serien sind. Gleichzeitig ist es aber auch eine Tatsache, dass die Anime-Szene immer noch einen relativ jungen Kern hat, vor allen Dingen die Cosplay-Szene einen relativ jungen Kern hat, und du als Convention natürlich auch irgendwo eine Jugendschutzverantwortung hast. Wie kann man das zusammenbringen, eurer Meinung nach? Ihr seid ja Con-Orgas, daher seid ihr ja quasi ganz nah am Thema.
Also ich finde einerseits zu viel vorschreiben, finde ich nicht sinnhaft, weil die Veranstaltungen, die sind ja primär, kannst du ja unter 14 Jahre, solltest du ja nicht auf eine Con alleine gehen schon mal, ja. Und wenn die Eltern dabei sind, es ist schon deren Verantwortung, aber gerade so da, wo ich wirklich die Grenze ziehe, ist eben bei so sexuellen Dingen, also wie gesagt, eine 14-Jährige halbnackt mit einem Schild "Kauf mich" hätte ich jetzt nicht auf die Veranstaltung gelassen. Ja, weil das einfach, da weißt du nicht, was passiert. Das lädt einfach was. Da gibt es zu viele Deppen, die das irgendwie falsch verstehen. Und wie gesagt, man muss halt schauen mit den Eltern. Und es gibt ja auch die Tendenz jetzt dazu, dass es mehr 18er-Cons gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber einige Conventions gehen ja wirklich jetzt in die Richtung, sagen, wir wollen plus 18 Veranstaltungen machen, wo man halt auch mehr Erwachsenen-Content bieten kann.
Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen und ich muss ehrlich sagen, als selber eine Aero-Cosplayerin, ich finde das grandios. Weil auf der einen Seite beschützt du das minderjährige Publikum vor Sachen, die sie nicht zu sehen haben. Und auf der anderen Seite, da spreche ich jetzt aus Erzählungen von vielen Freundinnen und Bekannten von mir, du schützt die Aussteller. Du schützt die Aussteller, dass die sich nichts aus, also dass die sich nicht einer Situation aussetzen müssen, ne? In der sie entweder in eine absolute Erklärnot kommen oder in der die potenziell sich sehr, sehr unwohl fühlen. Weil ich sag mal, in 18-Plus-Areas, das sind meistens ja abgeteilte Areas of Cons, in der Regel musst du da raus, um auf Toilette zu gehen. Das ist ein kleiner Spießrutenlauf und es ist eigentlich wie so eine Art kleiner Parcours, den du gehen musst, weil du musst ja aufpassen, dass du A, genug angezogen bist und B, dass dir dann halt vielleicht nicht noch irgendwas passiert. Also das Konzept 18-Plus-Cons, also was ich da gehört habe, ist das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist die Kaidan-Con im November. Da will ich auch unbedingt mal hin, mir das selber anschauen. Also es ist ein total tolles Konzept und jetzt als Besucher, wenn ich mich aktiv dazu entscheide, auf eine 18-Plus-Veranstaltung zu gehen, habe ich natürlich einen ganz anderen Qualitätsanspruch des 18-Plus-Contents, der mir dort geboten wird. Ich sage jetzt nicht, dass 18-Plus-Areas auf Cons schlecht sind, um Gottes Willen. Ich habe selber schon eine organisiert, deswegen lehne ich mich da mal nicht so weit aus dem Fenster. Aber man kann ganz anders durchatmen, weil man ist nicht nur der Teil von etwas, sondern man ist als Aussteller, man ist selber zwar der Teil einer Veranstaltung, aber die man ist kein Subthema. Und ich sag mal, aus jetzt der Orga-Perspektive einer 18-Plus-Area ist es so, man organisiert eigentlich eine eigene kleine Con in einer Con. Deswegen das voneinander zu trennen, finde ich ein Spitzenkonzept. Ich mag natürlich trotzdem die 18-Plus-Areas auf Conventions und ich gehe auch, also es gab noch keine Con, wo ich noch nicht dahin gegangen bin, sondern ich gehe da immer hin, die sind immer einen Besuch wert. Aber das Konzept, das auch mal voneinander zu trennen und auch mal dem 18-Plus, dem Horror, dem Gore, dem Edgy, dem Aero nochmal einen eigenen Raum zu geben, bin ich ein Riesenfan von.
Ja, ich denke, es ist halt auch eine gewisse Art von anderen Safe Space. Weil genau. Es ist halt, weil die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich bin ja auch ein bisschen so der Meinung, also ja, familienfreundlich, okay, aber wie gesagt, ab 14 Jahre finde ich Conventions okay. Und ich finde nicht, dass es von der Convention immer die Aufgabe ist, jetzt alle Bedürfnisse von unter 10-Jährigen zu erfüllen. Die Eltern haben auch eine Verantwortung und die wissen, wie die Conventions sind, ja. Also das ist ja nicht so, dass das als Family-Event vermarktet wird, wie Disneyland oder so. Also da finde ich auch immer, muss man von beiden Seiten auch immer ein bisschen sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, es ist immer eine unglaublich schwierige Gratwanderung. Also das hat mich zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel wahnsinnig interessant. Es gab ja vor einer Weile mal eine Anime-Quiz-Show im Kika, die auch von Ninotaku moderiert wurde. Tanoshi hieß die. Und der Kika ist ja, ne, ist der Kinderkanal. Richtet sich an Kinder bis, weiß ich nicht, was würdet ihr sagen, 12, 13, 14 Jahre, irgendwie so bis so zum Anfang der Pubertät quasi. Und in dieser Show wurden aber Fragen gestellt zu aktuellen Anime-Titeln in dieser Quizshow. Also wirklich zu Themen wie Jujutsu Kaisen oder Chainsaw Man, die eine FSK-Freigabe vom 16 haben. Also die das Kernpublikum des Kika gar nicht schauen darf. Und genau diese Frage stellt sich ja letztendlich auch auf Conventions. Also wenn ich jetzt eine Convention mache, in der 14-Jährige zugelassen sind, dann ist halt die Frage, sollten da Titel, die ab 16 oder ab 18 sind, stattfinden auf dieser Con? Andererseits, wie gesagt, du kannst die Themen nicht exkludieren. Also ich finde, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich würde sowieso sagen, es ist eigentlich immer so, bei Medien, also da schließe ich mich euch total an. Ich finde, da habt ihr was sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass die Verantwortung sowieso, wir viel zu wenig Medienbildung haben eigentlich heutzutage. Also, dass es so, so, so wichtig ist, zu wissen, wie gehe ich mit Medien um. Und dazu gehört natürlich auch, wie rezipiere ich denn erotische Darstellung in Kunst und Entertainment? Ne? Wie kann ich das trennen von wie Erotik im echten Leben funktioniert? Oder wie ordne ich Horrorfilme ein oder so? Oder natürlich auch, was gerade heutzutage wichtig ist, wie gehe ich mit Social-Media-Posts um und wie rezipiere ich die? Also das ist etwas, wo, finde ich, total viel in den Schulen oder auch bei Lehrern, bei Eltern getan werden muss, um eben da einen gesunden Umgang mit den Medien zu fördern.
Wie gesagt, also nochmal bei den Conventions, man kann viel tun. Ich finde halt, dass kein Porn jetzt offen rumhängen muss, aber dass da Jujutsu Kaisen ist, ich meine, das ist nicht die Verantwortung der Con, dass das die Kinder nicht kennen. Und wenn da ein normales Poster von einem Satoru hängt, ja, das heißt ja nichts, ja. Also deswegen bietet, und wenn die Kinder sich den Manga kaufen, mein Gott, ich habe auch mit 14 Mangas gekauft, die ab 16 oder 18 sind. Das kommt ja immer ein bisschen auf das, auf den Jugendlichen auch an, ja. Also im Prinzip ja. ist es ja nur eine Einstufung und dann müssen die Eltern auch wissen, was die Jugendlichen konsumieren. Aber wie gesagt, wo ich halt wirklich die Grenze immer ein bisschen ziehe, ist mit dem, wenn es anfängt, mit diesem 18er sexuellen Content, wo ich halt einfach merke, dass das dann auf Cons zu problematischen Verhalten oder Aussagen auch führen kann.
Und das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz schwierige Cup of Tea, weil auch da ist es ja so, dass zum Beispiel Titel wie High School DD, das ist ja so der edgy Anime meiner Generation gewesen, da sind zum Beispiel Nippel zu sehen und angedeutete sexuelle Situationen. Also wahrscheinlich Sachen, die auf einer Con in einer 18-Plus-Area landen würden. Die FSK hat den aber mit 16 freigegeben. Oder Tool of Rue, ein Anime, der im Grunde, über den man dasselbe sagen kann, hat auch alle Staffeln eine 16er-Freigabe. Also da ist es immer ganz schwierig zu sehen, wo genau ziehe ich da letztendlich die Grenze. Ah, und auch das sind wieder so Titel, wo ich sagen würde, ja, Medienkompetenz, Kinder, Medienkompetenz. Man muss das als Fiktion, als edgy einzuordnen wissen.
Ich muss ja so lachen, weil ihr habt ja niemals das Trauma meiner Kindheit miterlebt. es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film Watership Down kennt. Das ist, also für die, die es nicht kennen, das ist ein sozialkritischer Zeichentrickfilm mit Hasen. Aber das ist ein Buch, das basiert, also das ist für Erwachsene, ja, und das ist sozialkritisch. Und da bringen sich alle Hasen um. Und dieser Film lief jedes Jahr zu Ostern.
Ist ein bisschen makaber, ne?
Ich dachte, der wäre süß. Ich wurde eines Besseren belehrt als Kind. Aber gleiches galt, wenn man nachts wach war und auf einmal lief Happy Tree Friends und man fragt sich, warum diese niedlichen kleinen Zeichentricktierchen so spät am Abend im Fernsehen laufen. Und 2 Minuten später hatte man eine Antwort.
Das ist wahr.
Wir gehen aber ganz schön weiter vom Thema weg gerade.
Voll, voll. Deswegen, ich würd sagen, dann lenken wir doch mal an der Stelle zurück. Mint, du hast ja gerade erwähnt, du machst selber Ero-Cosplay, du hältst ja auch Panels zu Ero-Cosplay. Und das ist ja wieder so ein Thema. Da kann ich wunderbar ein aktuelles Thema aufgreifen, das tatsächlich so die letzten Tage aufgekommen ist. Und zwar geht es da um die Tadaima in Dortmund, die dein Nachfolger ist, der legendären Chizuru. Das ist in NRW eine absolute Convention-Institution gewesen. Das war eine Convention, die jeden Monat stattgefunden hat, bis sich dann schließlich über Corona die Orga aufgelöst hat und dann eben auch die Convention. Und dann sind sie 2023 oder 2024 zurückgekommen als Tadaima mit einer neuen Orga. Und die hat jetzt relativ strenge Cosplay-Regeln eingeführt, weil die Con in einem Gebäude des Jugendamts stattfindet. Das Jugendamt ist also Mitorganisator und die haben wohl gesagt, dass ihnen einige Cosplays missfallen sind, die auf den letzten Tadaimas so getragen wurden, weil sie ihrer Meinung nach einen Kinder- und Jugendveranstaltungsgedanken nicht mittragen. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn Haut überhalb des Knies zu sehen ist, musst du eine Strumpfhose tragen. Also du darfst quasi keine nackte Oberschenkelhaut zeigen. Oder auch zum Beispiel Bikini-Oberteile sind auch nicht mehr erlaubt. Also es gibt ja zum Beispiel dieses total bekannte Nami-Cosplay, wo sie halt so eine Jeans trägt, aber am Oberkörper hat sie halt nur so ein Bikini-Oberteil und so weiter. Da gab es dann, momentan gibt es da im Tadaima-Discord rege Diskussionen drüber, ne, weil auf der einen Seite stehen natürlich Leute, die sagen, ja, das ist richtig so, also die Cosplays sollten bedeckt sein, weil eben auch Kinder auf dieser Convention anwesend sind und weil es vor allen Dingen als Kinder- und Jugendveranstaltung angedacht ist von Seiten des Jugendamts. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich Leute, die dann sagen, naja, aber dann, wenn man sich mal zum Beispiel Outfits aus beliebten Gacha-Games wie Genshin Impact und so weiter anguckt, dann sind ja total viele Outfits, die entschärft werden müssen oder die nicht getragen werden dürfen. Und dann fällt ja auch ein großer Teil der Fankultur, sag ich mal, weg, weil, ja, da eben jetzt diese strengen Auflagen gelten. Wie steht ihr grundsätzlich dazu? Und vor allen Dingen du, Mint, als jemand, der ja selber Ero-Cosplay betreibt.
Also als selbst Ero-Cosplayer finde ich, ist es gerechtfertigt, auf der einen Seite in sowas wie einem, ich nenne es jetzt einfach mal Jugend- und Sozialzentrum, striktere Regeln zu haben. Allerdings so eine Vorgabe wie, ja, sobald du Haut über dem Oberschenkel siehst, musst du eine Strumpfhose tragen, erachte ich als schwachsinnig. Warum? Weil ich war auf der Leipziger Buchmesse, riesengroße Convention, wo auch nur die Hälfte der geschriebenen Regeln tatsächlich manchmal umgesetzt werden. Es kommt immer drauf, wen man am Waffencheck hat oder am Security-Check-In, ob das Cosplayer sind, ob das Externe sind. Aber ehrlicherweise, ich bin am Sonntag mit meinem Officer-to-be-Cosplay. Wer das nicht kennt, das ist to-be mit Polizeimütze und quasi in einem Bunny-Suit mit Lackstiefeln. Bin ich so rumgelaufen. Ich hatte eine Strumpfhose an. Von Weitem hat man diese Strumpfhose aber nicht gesehen. Also grundsätzlich, wenn man sagt, es soll kinder- und jugendfreundlich sein, müsste man das eigentlich auch verbieten. Und weil du...
Ist es auch. Also es ist auch, um das kurz einzuwerfen, per Statute auch jegliche Form von Bunny-Outfits verboten beispielsweise.
Okay, das ist natürlich nochmal ein Zacken schärfer. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn du anfängst, sowas wie ein extrem populäres Medium, was zum Beispiel jetzt einfach mal HoYoverse Genshin Impact ist, wenn du anfängst, sowas zu polizieren, wo ziehst du die Grenze? Ziehst du die Grenze dabei, dass Klee kurze Puffhosen anhat? Ziehst du die Grenze dabei, dass Rosaria einen unglaublich hohen Beinschlitz hat? Wo ziehst du die Grenze? Also es ist immer schwierig, weil grundsätzlich du kannst nicht alles polizieren. Also ja, ich finde es gut, dass man da strenger drauf guckt, in gerade sowas wie in einem Jugendzentrum. Aber auf der anderen Seite, inwieweit kannst du es polizieren, ohne dass du wirklich so viele Einschränkungen damit verursachst, dass Leute sagen, boah, da kann ich ja 90% von meinen Cosplays gleich mal ausschließen. Klasse, gehe ich nicht mehr hin. Also man macht sich da auch sehr schnell Feinde. Es sollte halt
ja,
alles
definitiv
altersentsprechend sein.
Schlupflöcher und vor allen Dingen auch Diskussionen, ne? Also du setzt dich ja dann letztendlich auch so Teildiskussionen aus von, ja, aber mein Cosplay ist doch Punkt, Punkt, Punkt. die dann im Einzelfall immer wieder geklärt werden müssen, wo es dann natürlich auch immer Leute geben wird, die sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie beim Cosplay-Check am Eingang zurückgeschickt werden, weil sie dann doch ein ganz kleines bisschen zu viel Oberschenkel zeigen oder so. Ja, das ist dann, finde ich, immer sehr, sehr schwierig, so festzumachen im Einzelfall. Also ich bin total gespannt, ja.
Also da muss ich dir auch sagen, die Leute regen sich immer auf. Also egal, was du machst, die regen sich sowieso auf. Ja, also da, jede Regel ist ein Shitstorm wert.
Das stimmt allerdings auch. Ja, ich meine, man muss dann natürlich an der Stelle sagen, das ist vielleicht auch etwas, das ihr als Con-Orga vielleicht auch hin und wieder mal mitbekommt, dass man zumindest von außen immer mal wieder mitbekommt, dass das ja auch keine Regel der Convention selber ist. Also die Tadaima hat diese Regel nicht aufgestellt, die haben sie quasi vom Jugendamt in Dortmund aufgezwungen bekommen, wenn man so möchte. Und am Ende stehen sie halt vor die Wahl, entweder es gibt künftig keine Tadaimas mehr oder sie setzen die Regel so um. So, das sind die beiden Optionen, die sich bieten. Das heißt, da muss der Shitstorm auch immer an den richtigen Adressaten kommen. Da fällt mir zum Beispiel auch ein, jetzt mal ganz weg von dem Thema, da gab es 2024 zum Beispiel sehr viel Unmut auf der Konichi. Da haben wir hier im Podcast auch lang und breit drüber geredet, weil irgendwie tagtäglich die Regeln geändert wurden, was man mit reinnehmen durfte und was nicht. Man durfte an Tag 1 war das alles kein Problem, da durfte man im Grunde alles reinnehmen. Am zweiten Tag waren Deos bis 250 Milliliter erlaubt und Flaschen, die maximal 1 Liter gefasst haben. Am dritten Tag waren es dann nur noch 0,5 Liter und nur Deos, die nicht aus Metall waren, also ausschließlich Rolldeos. Und da haben sich dann alle geärgert, weil die dann quasi jeden Tag ihre Sachen wegschmeißen mussten. Das war aber wohl eine Regelung, die eben nicht von der Konichi selber kam, sondern von dem Gebäude bzw. dem Sicherheitsdienst. Das heißt, die Konichi hätte sich auf den Kopf stellen können. Da hätte man nichts dran ändern können. Und das ist ja dann manchmal auch ein Faktor, ne?
Das Thema haben wir Jahr für Jahr immer wieder auf der Shiroko tatsächlich. Also, ich sag mal, also die Shiroko ist die Con, wo ich auch sehr viel mithelfe, wo ich den 18-Plus-Bereich auch geleitet habe. Und bei uns gibt es jedes Jahr das Thema Wasserflaschen. Jedes Jahr. Grundsätzlich ist es vom, also die Shiroko selber, das Jack, die sind der Veranstalter. Und die Messe selber, also das Kongresszentrum, die Orga, die gibt diese Regeln vor. Du darfst wenn ich es richtig im Kopf habe, darfst du eine 0,5 Liter Flasche leer mit reinnehmen. Das darf keine Glas- oder Metallflasche sein, sondern nur Plastik. Plastik hart oder weich. Und jedes Jahr gibt es wieder Debatten darüber. Und Leute beschweren sich, Leute regen sich auf. Auf der einen Seite verstehe ich das natürlich, weil es gibt, die klassische Trinkflasche ist jetzt keine 0,5er Flasche, sondern 0,7er, 0,8er, was auch immer, oder Literflasche. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man immer wieder aufs Neue sagen muss, das ist halt so, wir können auch nichts dagegen tun. Man versteht auf der einen Seite die Besucher, die so sind wie, ja cool, dann darf ich jedes Mal ins Bad rennen, mir meine Flasche auffüllen, wenn ich kein Geld in der Messe ausgeben möchte. Aber es ist etwas, was man grundlegend auch einfach mal nicht ändern kann. Und das ist immer schwierig. Auf der einen Seite, wenn man als Mensch dahinter steht und sagt, ja, ich weiß, das suckt, das ist scheiße. Aber auf der anderen Seite sind einem die Hände gebunden. So, wir können uns auf den Kopf stellen, wir können verhandeln, aber das sind einfach manchmal Hausregeln, gegen die man nichts tun kann. So, dann versucht man es irgendwann auch einfach nicht mehr, weil man weiß, man ändert die sowieso nicht. Und das ist was, da denken oftmals die Besucher, dass man da als Con-Orga so einen großen Einfluss drauf hat. Aber es sind halt nun mal Hausregeln des Hauses und nicht des Veranstalters.
Ja, das ist, also da können wir halt oft nichts tun. Und wie du sagst, es wird nicht gesehen. Es ist, es wird immer viel Shitstorm gemacht, aber dann auch nicht über die Hintergründe nachgedacht. Und jeder denkt da so ein bisschen so, ja, mir geht es jetzt gerade damit schlecht, ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht so leicht, andere Locations zu finden. Also das ist ja nicht so, dass die Veranstalter dann immer so die Wahl haben.
Ja, definitiv. Jetzt stelle ich mal eine etwas provokante Frage, die man auch in manchen Kommentarbereichen findet. Warum wechselt ihr dann nicht einfach die Location?
Das
Find
kann
mal
ich, also
eine.
ja, das ist die kurze Antwort. Find mal eine Location, die da so gut dazu passt. Also grundsätzlich ist es so, ich habe in der Vergangenheitsform vom 18-Plus-Bereich gesprochen, aus dem ganz einfachen Grund. Das Kongresshotel in Chemnitz, da ist die Chiroko, hat dieses Jahr im Januar Insolvenz angemeldet und ab 31.01. war die Bude dicht. Der 18-Plus-Bereich war in diesem Hotel, also in der Fläche des Hotels. Wir haben lang und breit die ganze Zeit versucht, den irgendwo anders unterzubringen. Wir haben es leider nicht geschafft, aber sollten wir irgendwann mal in eine größere Location wechseln können, aus Kapazitätsgründen, wird es den sicher wieder geben. Aber wenn man schon so innerhalb der Messe das Problem hat, man sucht etwas, man sucht einen Bereich, man versucht etwas zu finden, wo man das und das hintun kann, dann muss man das mal 10 oder mal 50 rechnen, wenn man eine komplett neue Location sucht. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es heißt immer, ja, wechselt doch einfach die Location. Ja, wechselt doch einfach mal die Location wohin.
Ja, und dann ist halt noch der andere Punkt. Locations sind verdammt teuer geworden in den letzten Jahren. Also die Preise sind massiv. Also ich sag, die bewegen sich in sechsstelligen Preisen bei vielen Veranstaltungen. Und man muss ja auch Personal und alles haben. Und es ist auch so, dass man ja nicht so ganz einfach dann umziehen kann immer. Also Location-Wechsel sind immer sehr unbeliebt. Bei vielen Cons funktionieren sie nicht gut. Ja, da wird immer sehr viel gelästert. Bestes Beispiel ist die Annie Night in Österreich. Die hat gefühlt schon 10 Locations durch. Ja, und die Leute meckern immer. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, bezahlbare Locations zu finden und dann noch eine Location zu finden, die die Leute mögen und die am besten dann auch noch infrastrukturell erreichbar ist.
Und die kein
Ja,
Brandschutzkonzept
das.
jenseits von Gut und Böse hat.
Oder es ist halt auch so, was halt auch problematisch ist, wenn du halt zum Beispiel vielleicht eine schöne Location hast, Versicherung. Also ich weiß zum Beispiel, dass mal eine Con, die hatte wirklich ein ganz tolles Altbaugebäude gehabt, ja. Und dann haben die Leute da war was vom Marmor abgebrochen und so weiter. Und dann haben die fast nachträglich, glaube ich, 50.000 Euro zahlen müssen für Reparaturarbeiten.
Boah.
Ja, und da musst du natürlich Versicherungen abschließen, aber viele Conventions, sie machen halt auch nicht immer Profis, ja, die haben dann halt auch nicht immer die Versicherung dafür.
Ja, definitiv. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass total viele Cons von Vereinen organisiert werden oder von Ehrenamtlichen oder mit plus minus null daraus gehen. Also dass da nicht immer hochprofessionelle Eventagenturen hinterstecken, sondern in den allermeisten Fällen mehr oder weniger Laien, die das in ihrer Freizeit organisieren. Und dann, das betrifft zum Beispiel auch die Tadaima, also die Con, von der ich gerade erzählt habe, mit den strengen Cosplay-Regeln. Die wird, wie gesagt, die machen das in Kooperation mit dem Jugendamt. Sie bekommen vom Jugendamt das Gebäude gestellt. Und wenn die sich jetzt eine private Location quasi suchen würden, hätten die komplett neue Herausforderungen. Die müssten erstmal überhaupt mit der Miete in Vorkasse gehen. Das ist etwas, das sie jetzt aktuell nicht machen müssen. Hatten eine ganz andere Verantwortung, müssten natürlich das neue Gebäude auch entsprechend nutzen. Dann ist ja wieder die Sache, die du ja auch gerade schon angedeutet hast. Man weiß ja überhaupt nicht, was für neue Regelungen in der neuen Location auf einen zukommen. Vielleicht haben die ja noch ganz andere Regelungen, die genauso nervig sind. Und das ist ja zum Beispiel das, was die alte Chizuru in Dortmund so ein bisschen zerschlagen hat, weil die wollten sich unabhängig machen vom Jugendamt, die wollten eine große Convention werden, in Anführungszeichen. Und dazu ist es nie gekommen, weil die wahrscheinlich auch so ein bisschen mit den Aufgaben überfordert waren. Ich meine, was genau da vorgefallen ist, weiß man nur, wenn man beteiligt war. Das kam nie an die Öffentlichkeit. Aber ich glaube, dass die sich auch so ein bisschen an der Aufgabe überhoben haben. Deswegen, ja, am Ende.
Also du musst auch mittlerweile eine ganze Menge Sicherheitsvorschriften wegen diesen ganzen Terrorgeschichten teilweise erfüllen. Das ist der Wahnsinn, was du da an Auflagen hast. Ja? Das sehen halt viele auch nicht. Ja? Das ist, und wie gesagt, und viele machen das halt hobbymäßig. Die wissen ja gar nicht, was du da alles eigentlich abschließen musst an Versicherungen, an Securities. Und ich kenne genügend Cons, die illegal passiert sind. Oder auch manche davon, die davon gelebt haben, dass sie sehr illegal waren. Also ich hatte einmal eine Convention, die einen Tag vor der Convention die Location gewechselt hat wegen dem Gerichtsvollzieher, weil sie gepfändet hätten werden sollen. Ja, also gibt schon wilde Con-Stories.
Auf jeden Fall. Und das, damit hast du mir jetzt eine absolut großartige Steilvorlage gegeben zum nächsten Thema, das ich hier so ein bisschen anbringen möchte, wenn es eben um Convention-Professionalität geht und auch um Fauxpas. Ich würde gern so ein bisschen in den Bereich Außendarstellung reingrätschen. Was haben Cons sich denn in der Vergangenheit schon so geleistet oder welche Kommunikationsfehler kann man auch als Convention machen? Und wenn du von einer Con erzählst, die quasi untersagt wurde, da fällt natürlich. Da schießt uns, glaube ich, allen ein Name durch den Kopf, der in letzter Zeit für sehr, sehr viel Ärger gesorgt hat, und zwar die Naoki-Con. Wer die Geschichte nicht kennt, einmal ganz kurz zusammengefasst: Das ist eine Convention, die seit einer ganzen Weile schon in Eschweiler oder ein paar Mal in Eschweiler stattgefunden hat. Das ist eine kleine Stadt in NRW, die sich jetzt vergrößern wollten nach Aachen. Und die haben entsprechend auch schon eine Location in Aachen gebucht und ein Wochenende festgelegt und Gäste angekündigt. Und alles war eigentlich in den Startlöchern, bis sie dann angekündigt haben, dass sie verschoben werden. Das haben sie zuerst begründet mit: Das wollen wir euch nicht zumuten, weil an dem Tag in der Stadt auch ein Fußballspiel von Alemannia Aachen stattgefunden hat und ein Festival. Und dann kam raus, naja, die Entscheidung ist jetzt weniger freiwillig gefallen, weil tatsächlich die Stadtverwaltung denen untersagt hat, die Conventions abzuhalten, eben weil die Infrastruktur in Aachen an dem Wochenende schon genug ausgelastet war. Ja, daraufhin gab es dann erstmal ganz lange Stillschweigen. Artists haben ihre Stände schon gebucht und haben teilweise ihr Geld dafür, auch schon Geld dafür ausgegeben, Standkosten, die sie nicht zurückbekommen haben. Ehrengäste wussten nicht, was los ist, Besucher wussten nicht, was mit ihren Tickets ist. Und tatsächlich vor einer Woche hat die Naoki ein Statement auf Instagram abgegeben, wo sie ja die Situation bedauert haben, gesagt haben, dass ja, ihnen vor allen Dingen zu schaffen gemacht hat, dass so viele Ticketkäufer ihre Zahlung zurückhaben wollten, Artists ihre Stände wiederhaben wollten, und haben dann ein paar, finde ich, sehr KI-generiert wirkende Texte ge dazu gepostet und auch sehr KI-generiert wirkende Bilder, bei denen sie auch mittlerweile die Kommentarbereiche geschlossen haben. Und das war quasi so deren letztes Lebenszeichen dazu. Ich bin mir völlig sicher, dass ihr das ganze Drama mitbekommen habt. Was ist eure Meinung dazu? Auch gerne aus Sicht von Convention-Veranstaltenden.
Also das Oberste.
Achso, Entschuldigung.
Red du zuerst, alles gut.
Also ich sage es so ganz kurz, ich habe es nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, ich habe dafür das Drama um die KD Kasei mitbekommen. Aber da können wir nachher drüber reden.
Okay.
Gut, ich habe die Naoki-Con so ein bisschen mitbekommen, weil einige meiner Bekannten und Freundinnen dort eigentlich Aussteller gewesen wären, beziehungsweise kannten dann wieder Künstler. Also über 10 Ecken kennt man immer jemanden. Ehrlicherweise, also wenn man lang genug in der Szene drin ist zumindest, und wenn man einfach mit jedem Quatsch, der bei drei nicht weg ist. Ich habe das mitbekommen, und aus Sicht jetzt eines Besuchers, natürlich gibt es da völlig viel Unmut, das ist absolut verständlich. Aus Sicht jetzt einer Con-Orga finde ich, der größte Fehler, den die Naoki-Con gemacht hat, ist, dass die von Anfang an nicht transparent gewesen sind. Also es wirkt so wie: Ja, wir verschieben uns, weil wir möchten euch das nicht zumuten. Dann gab es Backlash. Dann hieß es: Ja, wir durften uns das nicht aussuchen, sorry. Und dann ging das halt immer, immer weiter. Dann wollten Leute das Geld für ihre Tickets wieder haben. Leute wollten das Geld für ihre Stände wieder haben. Das hat alles irgendwie so nicht funktioniert. Und dann sind sie immer intransparenter geworden. Und das hat letzten Endes ja dafür gesorgt, dass so viele Leute dann unzufrieden gewesen sind. Und noch mehr Nachfragen gestellt haben, aber nicht mehr so nur Nachfragen mit: Hey, was ist denn jetzt? Sondern so Nachfragen wie: Wo zur Hölle ist eigentlich mein Geld? So, wie kriege ich das wieder? Wann kriege ich das wieder? Und das sorgt dafür, dass die Veranstaltung selbst ja dann einen völlig schlechten Ruf hat, aus einem, ich sag mal, sehr salopp gesagt, völlig bescheuerten Grund. Also wichtig ist meiner Meinung nach wirklich, dass man als Veranstalter, als Messe, als wer auch immer dahinter steht, das können Profis sein, das können Hobbyleute sein, dass man die Arschbacken zusammenkneift, auch wieder sehr salopp gesagt, und sagt: Hier, So und so ist es. Wir können es und dürfen es nicht ändern. Und alle Themen, zu denen wir euch jetzt noch nichts sagen können, arbeiten wir gerade auf. Und wir geben euch bis dann und dann eine Rückmeldung, beziehungsweise wir geben euch jetzt in der nächsten Zeit eine Rückmeldung. Bitte verfallt jetzt nicht in Panik. Also man hat ja auch eine gewisse Verantwortung für seine Besucher, für seine, also für seine Fans, auf Deutsch gesagt. Na, dass man denen auch so ein bisschen, also dass man A, Hate und Backlash den Wind aus den Segeln nimmt, bevor er entsteht. Klar gibt es Leute, die sagen, boah, das ist voll scheiße, jetzt weiß ich, jetzt habe ich mir schon Urlaub genommen und sowas. Aber wenn man es erklären kann, wenn man sagen kann, das hat den und den rationalen Grund, wir durften es uns nicht aussuchen, alles Weitere erfahrt ihr später, wäre das ein ganz anderes Bild gewesen. Diese Intransparenz, die dort stattgefunden hat, ist halt das größte Problem. Ich bin da jetzt bei weitem nicht in der Orga, ich kenne da niemanden aus der Orga, aber so wirkt es jetzt halt nach außen hin auf jemanden, der auch in der Orga sitzt.
Wie würdest du das bewerten, dass sie sich ja jetzt schon zu Wort gemeldet haben, aber halt mit, also ich meine, du kannst ja einmal kurz auf den Instagram-Account der NaokiCon gehen und dir einmal die, oder ihr könnt euch die Entschuldigungen und Statements, die Naoki da gepostet hat, anschauen mit Bildern, die, wie ich finde, sehr KI-generiert wirken, auch irgendwie unangemessen wirken. Also ich sehe zum Beispiel ein Bild, auf dem steht ganz groß Naoki Convention Insolvenz. Mehr Infos dazu in der Beschreibung. Und darunter ist so ein kleines weinendes Männchen zu sehen, das sich so an den Kopf fasst und so. Und dann gibt es dazu einen Text, den könnt ihr euch ja irgendwann mal in Ruhe durchlesen. Der wirkt, finde ich, auch sehr, als hätte ein ChatGPT geschrieben, weil da so ganz typisch ChatGPT-mäßige Formulierungen drin sind.
Also ich bin ehrlich, so...
Hätte man das besser machen können? Fragezeichen.
Auf den ersten Blick, natürlich hätte man das besser machen können. Wie gesagt, man hätte von vornherein transparent sein können. Ich habe die Post jetzt gerade offen und es wirkt auf der einen Seite, ich denke, die haben einfach versucht, möglichst gefühlslos und sachlich zu sein mit dem, was sie posten. Auf der anderen Seite kann man nicht sowas posten wie Naoki-Con Insolvenz und dann dieses Wort in der Beschreibung nicht ein einziges Mal verwenden und nur eine sehr kurze Beschreibung haben. Das Wort Insolvenz, und ich komme nun mal aus der Banken- und Versicherungsbranche beruflich, das Wort Insolvenz ist nichts, was man einfach so um sich wirft. Das ist ein Riesending. Also, das Insolvent bedeutet tot. Da bedeutet, da kommt nichts mehr. Und jetzt zu sagen, so verschieben, also, es wirkt sehr, sehr verstrickt und ich bin auch ehrlich, wenn ich so die Texte überfliege, es wirkt tatsächlich nicht, als hätte sich da ein Mensch dahinter gesetzt. Also man kann ja ChatGPT zum Schreiben benutzen, aber man sollte es vielleicht in Maßen genießen, das Medium. Und ich sag mal, ja, es tut uns leid. Also der letzte Post ist ein Post, in dem mehrfach gesagt wird, es tut uns leid. Es tut uns unglaublich leid, aber es ist halt leider sehr, sehr spät. Und es wirkt sehr, sehr unprofessionell, wenn man wirklich das nur, ich sag mal so, dahin wirft, mehr oder weniger. Also ich will da niemanden schlecht reden. Die haben bestimmt andere Sorgen, wenn da jetzt wirklich eine Insolvenz im Hintergrund steht. Aber ein bisschen Zeit, die 10 Minuten für sowas, die hat man eigentlich. Also ich sehe das sehr kritisch, weil didaktisch sind da einige Sachen drin, wo ich sage, kann man nicht machen. Sollte man nicht.
Jetzt muss ich aber auch mal sagen, ja, es wirkt nicht sehr professionell, aber es sind halt oft auch Leute, die keine Ahnung von Veranstaltungen haben. Ja, man tut sich natürlich sehr, sehr leicht dazu sagen, wenn man ein bisschen einen Job in der Richtung hat oder in der Wirtschaft arbeitet, sagen wir, okay, so geht's, so läuft der Hase. Aber das sind oft auch sehr junge Leute, die einfach unerfahren sind und da vielleicht einen Traum haben, was bewirken wollen. Und gerade bei Vereinsstrukturen, die denken anders. Also das habe ich neulich erst festgestellt, weil ich selber einer Convention mal was angeboten habe und dann später mit jemandem anders telefoniert habe, wo ich dann gedacht, okay, das kam völlig falsch an, weil die ein anderes Denken haben. Ja, und das ist, ich finde, man urteilt da immer super hart und die haben sich, ja, die haben Fehler gemacht, das sind Learnings, ja, aber es sind halt keine Leute, die das professionell bezahlt machen. Das dürfen wir halt auch nicht oft vergessen. Wo ich das kritischer sehe, ist, wenn solche Fehler bei Messen passieren zum Beispiel. Ja, wenn da große Unternehmen, die GmbH dahinter steht, die dürfen diese Fehler nicht machen.
Hast du da ein Beispiel parat?
Ich will jetzt niemanden shamen, aber es gibt schon einige Großveranstalter, die sich in den letzten Jahren nicht immer sehr beliebt gemacht haben mit der Kommunikation. Es gibt einige Veranstaltungen, die sehr unprofessionell und unfreundlich sind. Und das sind wirklich Veranstaltungen, die über 30.000 Besucher haben und wo fette Konzerne dahinter stecken. Aber die Kommunikation ist, als würde ich mit einem 15-jährigen beleidigten Edgelord reden. Ja, und das sind Sachen, ja, das ist einfach, das finde ich nicht in Ordnung, gerade wenn das bezahlte Unternehmensstrukturen sind. Ja. Bei Vereinen, wie gesagt, ich weiß, wir haben immer super hohe Erwartungen, aber wie gesagt, die Leute machen es unbezahlt, die haben nicht die Berufserfahrung, das sind einfach meistens sehr, sehr nette Leute und man setzt dann oft auch bei den Vereinen gerne Leute hin, die vielleicht keinen Job haben, die vielleicht keine und einfach gerade die Erfahrung einfach nicht so fehlt oder die nicht so die Motivation haben. Es ist schwierig.
Jetzt könnte man sicherlich dem Argument entgegensetzen, oder das würde mich mal interessieren, wie du darauf reagieren würdest, wenn man zum Beispiel sagt, naja, aber guck mal, die Naoki, die hat ja trotzdem auch Geld von Leuten eingesammelt und dadurch haben die jetzt halt eine gewisse Verantwortung. Und auch wenn das Laien sind, ich habe denen ja trotzdem mein Geld gegeben, es wurden ja mutmaßlich für Aussteller und Co. trotzdem Verträge abgeschlossen. Und wenn man sich da auf dieses Eis begibt, dass man sagt, ich sammle Geld von Leuten ein, ich begebe mich mit so einer Veranstaltung in die Öffentlichkeit, ich schade ja letztendlich auch Leuten finanziell, dann hat man keinen Welpenschutz mehr. Wie würdest du darauf reagieren?
Da gebe ich dir recht, die finanzielle Verantwortung haben sie absolut. Ja, ich habe jetzt nur die Kommunikation gemeint. Ja. Das möchte ich klar trennen. Dass sie die Gelder zurückzahlen müssen und die eine finanzielle Verantwortung haben, streite ich null ab. Also es ist generell, hat man auch eine Verantwortung gegenüber den Ausstellern und gegen den ganzen Leuten, die kommen. Und da sage ich, ist immer mein Lieblingsbeispiel, was mich bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen triggert, ist dieses unbedingt stattfinden müssen. Ich gebe euch jetzt das Beispiel, war es auch kürzlich ein Paradebeispiel von bescheidener Kommunikation war, die KD Kasai in Regensburg. Und neben vielen, vielen anderen Fehlern, ihr könnt das gerne nachlesen auf der Seite, das ist sehr, sehr, hat ein bisschen was vom Popcorn-Kino. Ja, das große Problem war, die erste Veranstaltung haben sie zu wenig Tickets verkauft und haben sie dann verschoben auf einen anderen Termin im März und haben sich dann das Wochenende der Leipziger Buchmesse ausgesucht.
Ach du meine Güte.
Ja, und mit der Argumentation, wir haben keinen anderen Termin gefunden. Und dann denke ich mir so, müsst ihr wirklich am selben Wochenende wie die Leipziger Buchmesse stattfinden? Und das ist eure erste Con. Das sind einfach Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja? Und das ist etwas, was ich momentan, was mich jetzt, wenn wir zu Dark Side of Cons kommen, sehr, sehr an vielen Veranstaltungen stört, ist, dass null auf andere Termine geschaut wird. Da glauben Veranstaltungen teilweise in Konkurrenz zur Dokumi gehen zu müssen, also in einem Umkreis. Oder da findet eine Veranstaltung statt, die, und dann parallel ist die nächste Convention. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir in Bayern irgendwo sowas, wo dann die Yumikai und die Franco oder irgendwas, also 100 Kilometer Entfernung waren irgendwie 3 Cons, ja. Und hier haben wir so, klar, die Einzelnen können natürlich, jeder will das, nichts dafür, jeder will seinen Termin behalten, aber das ist etwas, was ich einfach super kritisch finde, weil es ist für die Besucher schwierig, es ist für die Aussteller sehr, sehr schwierig, weil die machen einfach dann auch kein Geld, ja. Warum müssen da alle parallel stattfinden? Und ja, die Ausrede ist immer so, wir haben keinen anderen Termin bekommen. Aber die Frage ist, muss man der Convention einen schlechteren machen, die wenig Besucher hat?
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, weil das ist so das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Es gab ja auch da ein kleines Drama dieses Jahr und leider auch nächstes Jahr um das Datum der DDCO, die an diesem Wochenende die in diesem Jahr an dem Wochenende stattgefunden hat, in dem auch rechte und rechtsextreme Gruppierungen jedes Jahr in Dresden diese Demos bezüglich der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg machen, die ja da von rechten Akteuren genutzt werden, um Großdemonstrationen in der ganzen Stadt stattfinden zu lassen. Und das hat sich halt mit der DDCO überschnitten. Was natürlich für Spannungen gesorgt haben, weil das ja Gruppierungen sind, denen die Cosplay- und Convention-Szene grundsätzlich entgegengesetzt ist und die ja ihrerseits auch der Cosplay- und Convention-Szene oft entgegengesetzt sind oder da wenig Respekt und Verständnis für aufbringen für solche Akteure. Aber die Dedeko hat halt gesagt, ja, die Wahl wäre gewesen, entweder das oder gar keine Dedeko, weil die Messe Dresden keine anderen Termine mehr frei hatte. Nächstes Jahr wird dasselbe der Fall sein. Also es fällt nächstes Jahr wieder auf dieses Wochenende, an dem jedes Jahr diese Demonstrationen stattfinden. Schwierig.
Dazu hätte ich vielleicht ein kleines bisschen Input. Bei der Dedeko handelt es sich ja, also ich moderiere auf der Dedeko. Das ist meine Heim-Convention. Das ist eine unglaublich tolle Messe. Aber die Dedeko ist nun mal eine e.V. Und wenn man sich so ein bisschen mit der, ich sag mal, Hackordnung von Veranstaltungen auskennt, dann steht eine e.V. nicht so sonderlich weit oben. Also grundsätzlich ist es so, dass die Dedeko in der Regel ihre Termine wirklich das Jahr vorher oder manchmal auch 2 Jahre im Voraus gesagt bekommt und es ist friss oder stirb. Das klingt gemein, aber es ist halt nun mal leider so. Und dieses, auch wenn das richtig hart nach außen klingt, dieses, ja, entweder das Datum oder gar keine Dedeko, dann ist das hundertprozentig das, was man erwarten könnte, was passiert wäre. Weil die Dedeko ist seit vielen, vielen Jahren und es war noch nie anders mit der Datumsfindung. Es war noch nie anders. Da bin ich nicht in der Orga, aber ich kriege einige Dinge mit.
Also das ist halt so, du kriegst von vielen Veranstaltungen kriegst du die Termine vorgeschrieben. Und mir ist auch bewusst, also manche können einfach nicht ausweichen, aber gerade eben bei neuen Conventions, die halt noch nicht das Standing haben, finde ich es halt fatal, Termine zu nehmen, die kollidieren mit anderen Veranstaltungen. Weil da muss ich mich halt wirklich fragen, da geht es ja auch ums Überleben, wenn du das neu machst, ja. Das ist eine wirtschaftlich total bescheuerte Entscheidung. Ja, also wenn das jetzt die Dedeko, man kann sich ja auch darauf vorbereiten, wenn du jetzt vorher kommunizierst, da sind diese Demos und ja, und dann hier Ausweichrouten, vielleicht kann man was mit der Stadt machen, vielleicht kann man sagen, hey, hier gibt es eine Taxigruppe, besorgt euch ein Taxi gemeinsam und so. Das kann man ja alles managen, wenn man das vorab weiß, ja. Aber was ich halt so kritisch wirklich finde, ist, wenn dann irgendwelche neuen Events rauspoppen und die dann halt mit irgendwelchen mega-giga-neuen Events in der Nachbarschaft in Konkurrenz gehen müssen. Und den größten Schwachsinn hatten wir zum Beispiel in Wien hier. Da haben wir den Animarket. Das ist ein Anime-Flohmarkt mit kostenlosen Eintritt. Und da hat sich dann vor einigen Jahren der Verein, wie wir das immer gerne mal haben, hat sich der Verein zerlegt. Und dann haben einige Mitglieder aus dem Verein gemeint, ein Gegenevent in Wien machen zu müssen. Also das gleiche Event in der gleichen Stadt, gefühlt 10 Kilometer auseinander. Das ist ein Wahnsinn. Ja, aber vor allem ist das exakt gleiche Event. Und ja, also das andere Event gibt es jetzt auch nicht mehr. Oh, quelle Surprise, ja. Aber warum? Ja, also das war wirklich nicht sehr schlau. Aber sowas sieht man halt öfters in der Szene. Und das spricht halt dann schon für die Unerfahrenheit von Veranstaltern. Und ich muss halt sagen, auch gerade die größeren Conventions, die haben ihre Termine. Die Dokumi, die hat gefühlt schon wie die nächsten 5 Jahre ihre Termine, auch wenn sie die nicht kommunizieren. Aber da kannst du dann auch anfragen manchmal als Veranstalter und sagen, hey, wie schaut's denn bei euch aus? Habt ihr schon einen Termin? Ja? Oder es ist halt auch zum Beispiel dieser Trend, jetzt wieder der Mai ist wieder der Super-GAU an Conventions. Jede Con muss gefühlt im Mai stattfinden, aber wir haben nur eine im März gefühlt.
Ja, das ist aber wirklich wahr. Also das ist etwas, das mir auch immer wieder auffällt, dass so Mai bis Ende August so echt die Hotspot-Zeit ist, wo du gefühlt jedes Wochenende eine Convention besuchen kannst und an manchen Wochenenden sogar 2. Meine Freundin und ich haben das in einem Jahr mal so spaßeshalber gemacht. Da fand die Bijutsu in Ratingen bei Düsseldorf statt und die Heroes XP in Köln. Da sind wir wirklich vormittags auf der Bijutsu und nachmittags auf der Heroes XP gewesen, weil wir das so lustig fanden. Aber eigentlich hilft das ja niemandem so wirklich weiter. Und gerade wie du das sagst, da fällt mir immer ein Tag ganz besonders ein, da war ich auch noch ein Jugendlicher, da fand die Chizuru in Dortmund, über die ich gerade geredet habe, zeitgleich mit dem Japan-Tag statt. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine leerere Chizuru gesehen. Also das war völlig insane eigentlich, an dem Tag in Konkurrenz mit dem Japan-Tag treten zu wollen, der damals noch viel mehr als heute das Cosplay-Event in NRW war. Und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Conventions da auch wirklich so ein im Zweifelsfall ziehen wir unseren Kopf durch Gedanken haben. Also wie du schon sagst, Junuyei, dass die ganz selten sich dann mal trauen, in Anführungszeichen, ihre Con abzusagen. Haben wir jetzt wieder. Oder zu verschieben.
Also ich kann dir nur ein Beispiel geben, wir hatten das selber das Problem, ja, bei der Hanami, das war nach Corona, wir hatten einen Termin und dann hat sich eine andere Convention auf unseren Termin gesetzt in Österreich. Ja, obwohl wir unseren schon kommuniziert hatten. Und wir sind dann ausgewichen. Also, weil wir einfach gesagt haben, das ist, also, es ist schwachsinnig für die Besucher. Wir hätten auch den Stiefel durchziehen können. Aber wir haben dann halt, also wir sind eigentlich eine Frühjahrskonvention, wir sind dann halt total spät in den Sommer ausgewichen.
Ja. Ja, sowas kann auch passieren. Ich meine, ich finde, es ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel im Juni, im April, also jetzt diesen Monat, wieder den Fall hier in NRW. Da findet das Essener Anime-Treffen und die Kedun-Con am selben Wochenende statt. Und in NRW ist es zumindest so, dass sich die ganzen kleinen Conventions untereinander vernetzt haben. Also da gibt es eine Kooperation, gerade auch, um solche Dinge zu vermeiden. Aber die Cons sagen halt am Ende, ja, das sind halt die Termine, die wir gekriegt haben, wir können da nichts dran ändern. Und im Zweifelsfall müssen wir halt parallel stattfinden. Dann klauen wir uns halt gegenseitig die Besucher sozusagen. Andererseits, finde ich, muss man dann eben auch die Seite sehen, es ist halt auch doof zu sagen, ey, wir finden jetzt einfach als regelmäßige Con ein halbes Jahr nicht statt oder so, weil wir uns da überschnitten hätten und verzichten jetzt auf unsere Con, die ja auch irgendwie unser Hobbyprojekt ist.
Ja, aber warum kann man da nicht zusammenarbeiten, was ich halt nicht verstehe, weil vor allem bei den kleineren Events, ja, wenn die nur ein paar Kilometer auseinander sind, warum nicht zusammenschmeißen und dann ein richtig gescheites Event machen?
Das ist eine gute Frage.
Weil das wird sich bei manchen, weißt du, ja, ich meine, das wäre das Erste, was mir einfällt, wenn ich weiß, so 50 Kilometer Nachbarschaft gefühlt macht noch einer Con und die Cons haben ja eh immer einen Personalmangel. Ja, dann machen wir es halt das eine Jahr, sind wir jetzt dran und dann das andere, machen wir es bei euch und wir tun uns zusammen und machen Teamarbeit, ja. Das ist doch viel, viel schöner. Das ist auch etwas, was die Community, glaube ich, total freuen würde.
Definitiv. Tja, also ich glaube, es ist tatsächlich so, also bei den großen Cons scheint das ja auch so zu sein, nach dem, was du so erzählst. Aber ich habe so das Gefühl, gerade bei diesen kleinen lokalen Cons, da sind auch unfassbar viele Egos im Spiel. Also gerade, was man auch so an Buschfunk hinter den Kulissen so mitbekommt, dass da wirklich sehr, sehr viel einerseits unglaublich tolle, engagierte Menschen da sind. Und ich bin dankbar um jeden, der sagt, ey, ich stelle eine Con auf die Beine. Weil ich sag's immer wieder, auch in diesem Podcast, ich würde das nicht machen wollen. Auch wegen dem, was du gerade angesprochen hast, Junuyei, mit da gibt's Brandschutzregeln, dann gibt's Regeln wegen Terrorismus, dann gibt's wieder irgendwelche Regeln von Haus, wo die Community dann wieder rotiert, weil sie ihre Wasserflasche nicht reinnehmen dürfen. Dann ist wieder der eine mit der Show-Auswahl unzufrieden, dann springen wieder Cosplay-Wettbewerb-Teilnehmer ab und so weiter. Und du hast da einfach so viel Stress im Grunde, dass ich bin zutiefst dankbar jedem Menschen, der wirklich sagt, ey, ich gehe jetzt den Schritt für die Community, opfere meine Freizeit, opfere vielleicht sogar mein privates Geld und stelle da eine Veranstaltung für Leute auf die Beine. Also das sollte auf gar keinen Fall als Undankbarkeit ausgelegt werden. Aber ich habe auch das Gefühl, manchmal stehen genau solchen Dingen, wie du hier vorschlägst, auch einfach Egos im Weg.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es ist wirklich ein tough life manchmal mit den Leuten. Also ich sage immer, ich bin selber Artist, aber die unbeliebteste Gruppe, die du managen kannst, sind die Artists. sie sind wirklich die schwierigsten, wo du dann teilweise E-Mails kriegst, in denen du beleidigt wirst ohne Grund. Und es ist auf der anderen Seite auch nicht immer schön. Man muss immer die Schattenseiten da auch sehen.
Dark Side of Cons.
Ja, das ist also, da hatten wir auch schon einige Stories, ja. Und das ist so, also, es ist natürlich auf der anderen Seite, es wird auch gerade, wenn wir zum Dark Side sind, gehen. Ich glaube auch, wir haben gerade wirtschaftlich ein Riesenproblem in der Con-Szene. Weil wir haben erstens viel zu viele Veranstaltungen mittlerweile. Also ich schätze die Veranstaltungen, aber es ist jetzt gefühlt jedes Wochenende was. Und nicht jedes Wochenende unbedingt was Gutes. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen einen Wettbewerb bei den Händlern und den Artists, den gab es früher nicht so.
Da würde ich gerne einhaken, weil, also ich kenne auch, dir wird es sicher genauso gehen, ich kenne auch unglaublich viele Artists und die fangen dann an, sich die Events rauszupicken. Also es gibt stellenweise Leute, die nehmen erstmal jede Convention mit, dann gucken die so, was die Einnahmen sagen und dann sagen, okay, nee, die war letztes Jahr scheiße, die skippe ich komplett, da consider ich es noch nicht mal hinzufahren, hat sich einfach nicht gelohnt. Und du siehst tatsächlich, also zumindest in meiner Region ist es so, ich komme ja aus liebevoll von den meisten meiner westdeutschen Freunde Dunkeldeutschland genannt. Ich komme aus Sachsen. Ja, die piesacken mich manchmal ganz schön. Aber wir haben eine unglaublich vernetzte Convention-Szene und sogar hier gibt es gefühlt jedes zweite Wochenende, also ich nehme jetzt mal Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, der Mai ist so derbe voll, also ab der LBM ist es quasi eigentlich los geht's. Es gibt mindestens 2 Conventions im Monat und nicht nur Besucher, sondern auch Händler sind dann irgendwann so wie, boah, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Und es gibt halt mittlerweile auch dadurch, dass es auf Deutsch gesagt, es ist in Anführungszeichen theoretisch einfach, ein Händler, ein Künstler zu werden. Theoretisch, in der Praxis sieht es ganz anders aus. Aber viele wagen dann halt auch den Schritt und manche dann halt auch vielleicht eher, obwohl sie sich noch hätten 2-3 Jahre Zeit lassen sollen, worunter dann manchmal Qualität leidet oder Zuverlässigkeit leidet. Und als Besucher, also ich sehe das auch aus Besuchersicht, ich hatte jetzt tatsächlich vor 2 Tagen mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir ein Gespräch und sie war so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles schaffen soll. Ich habe jetzt so viel zugesagt und ich bin da und da und ich bin da und da und mittlerweile sind so viele Events, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und ich bin ehrlich, die hat völlig recht. Also wir sind komplett, also was die Convention, ich liebe Conventions. Ich mache immer alles so negativ, aber ich liebe Conventions. Das ist meine Szene, das ist mein zweites Zuhause. Da habe ich die meisten meiner aktuellen Freunde kennengelernt. Weil das sind einfach die gleichen Weirdos, wie man selbst ist. Aber es ist einfach alles vollständig übersättigt. Und gerade so zu Corona-Zeiten, man durfte gar nicht raus. Deswegen versucht man alles mitzunehmen, was es jetzt gibt, alles. Und das ist halt einfach auch auf Dauer für die Mental Health von Besuchern, von Artists, von Cosplayern, die an Wettbewerben teilnehmen, überhaupt nicht gesund. Muss ich auch ehrlich sagen. Es ist wirklich nicht gesund mehr.
Du nimmst mir da die Gedanken aus dem Herzen sozusagen. Da haben wir ja in der Mental Health Hilft-Folge auch drüber geredet, dass, ey, mir geht's ganz genauso. Nach Corona hatte ich so einen Con-Hunger und hatte auch so viel Spaß auf den Cons, dass ich 2023 und 2024 wirklich fast jedes Wochenende auf einer Convention war oder jedes zweite Wochenende. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, das macht eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Spaß und ich genieße die einzelne Con gar nicht mehr so sehr. Weil das ist ja auch, ey, wenn du Schokokuchen liebst, aber du isst jeden einzelnen Tag Schokokuchen, dann kannst du Schokokuchen noch so geil finden und dann kann das noch so ein leckerer Schokokuchen sein, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Schokokuchen. Und so ist das halt auch mit Conventions und es ist ja auch überhaupt nicht gesund, so nur demselben Hobby nachzugehen. Vielleicht willst du ja auch am Wochenende mal auf der Couch verbringen und Anime schauen oder, keine Ahnung, schwimmen gehen oder Fußball spielen gehen oder was auch immer du gerne so als Hobby neben dem Cosplayen und auf Conventions gehen so machst. Und ich glaube, niemand geht nur auf Conventions. Und man lässt sich dann immer so dazu hinreißen. Und ey, ich fühle das so krass mit, während der Corona-Zeit konnte man nicht raus und man hat das so vermisst und man hat so einen Lagerkoller bekommen, dass man danach so den Anspruch hatte, ey, ich will jetzt jedes Wochenende was Geiles erleben. Jetzt muss jedes Wochenende ein Highlight sein. Aber das geht nicht. Das kannst du einfach nicht machen.
Ja, vor allem, ich sehe halt 2 Probleme. Erstens, bei den Conventions, es hat sich massiv von der Besucherart gewandelt. Wir haben, also Manga und Anime sind jetzt leider sozusagen im Mainstream angekommen. Ja, also wir haben dort Besucher, die hättest du früher auf einer Convention nicht gesehen. Und das führt zu einem bisschen anderen Publikum, wo ich viele schon hören sagen habe, ja, sie wollen da gar nicht mehr hin, weil da sind ihre Homies sind da eh nicht mehr. Und es ist alles so kommerziell geworden. Also die Veranstaltungen sind alle gefühlt sehr, sehr in Messen gegangen. Es wird jetzt bei vielen Veranstaltungen unfassbar viele Händler, unfassbar viele Artists zugelassen. Ob das sinnig für die Veranstaltung ist, steht außer Frage. Also Hauptsache, wir haben die Halle voll bis zum letzten Platz mit irgendwelchen Verkaufsständen. Gleichzeitig wird dann aber nicht so viel Wert auf das Programm gelegt. Und es fehlen mir so ein bisschen so, was wir früher hatten, diese heimeligen Schulcons oder Cons, die einfach eine USP haben, wo man gesagt haben, ja, die Con ist anders. Also ich gebe euch jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Jetzt kommendes Wochenende ist die Animuk. Und ich finde, die Animuk ist eine dieser Conventions, die ist anders. Da gehst du hin, weil das nicht so wie diese normalen Standard-Messe-Conventions ist.
Da bin ich auch. Genau deswegen, weil Leute das über die Animuk sagen. Also ich gehe zum ersten Mal auf die Animuk, aber ich bin gespannt, weil man hört wirklich, es ist anders. Es fühlt sich einfach anders an. Und ich glaube, man braucht auch das anders dann irgendwann mal. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren jeweils mehr als 30 Conventions im Jahr mitgenommen. Zuzüglich Fotoshootings, zuzüglich eigenorganisierter Sachen, Fotowalks, Fotoevents in Studios. Irgendwann hat man die Schnauze voll. Irgendwann hat man gestrichen die Schnauze voll, weil man macht es dann irgendwann aus Gewohnheit und nicht mehr, weil man es möchte. Also das wollte ich noch unbedingt mit sagen. Vielleicht spreche ich ja jemanden, der das jetzt auch hört, aus der Seele. Wenn du anfängst, was aus Gewohnheit zu machen, hast du irgendwann keinen Spaß mehr und es macht dich einfach nur noch müde.
Amen to that. Amen to that.
Und das andere Problem, was ich auch bei den Conventions sehe, ist die Länge. Jeder muss jetzt gefühlt noch einen Tag dranhängen. Was ist mir aus den Ein-Tages-Con geworden? Also ich würde viel, viel lieber auf Conventions gehen, wenn es wieder gerade diese Kleinen, die sowieso nicht so viel Programm haben, die reichen doch einen Tag. Ja? Was müssen die alle 2 Tage stattfinden? Der Sonntag ist da immer tot.
Ja, also da hat eine riesige Veränderung stattgefunden. Da habe ich auch mit Phoebe in der letzten Folge drüber geredet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum sie aus dem Podcast ausgestiegen ist und sich ja nicht mehr so sehr mit der Szene als solche identifiziert, diese Mainstreamisierung. Ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite freue ich mich total, dass Anime und Manga inzwischen so in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, weil das ist ja das, was wir immer wollten. Ne, wir waren ja immer die Außenseiter und wir wurden immer dafür ausgelacht und wir haben immer gesagt, ey, aber das ist so ein tolles Medium, das hat so tolle Geschichten zu erzählen und das ist kein bisschen schlechter als Hollywood-Filme und Hollywood-Serien und so. Bitte lernt das doch wertzuschätzen. Und jetzt schätzen die Leute es wert, was uns ja auch Vorteile bringt, wie zum Beispiel, dass Anime-Filme im Kino laufen oder wieso so viele Sachen auf Deutsch bekommen, so viele deutsche Synchros und Conventions immer coolere Ehrengäste ranholen können und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite sorgt das natürlich auch für eine Mainstreamisierung der gesamten Szene und da fühle ich mich immer so ein bisschen einsam als jemand, der zum Beispiel dieses Hobby sehr intensiv betreibt und der sich vielleicht nicht nur mit den bekanntesten 5 Titeln des Jahres auseinandersetzt, sondern auch mit Titeln, die vielleicht ein bisschen spezieller sind oder vielleicht ein bisschen anspruchsvoller oder vielleicht auch ein paar ältere Anime, wo die meisten, über die man sich mit den meisten Fans auf Cons aber nicht mehr unterhalten kann, weil die halt nur die Top 3 Fighting-Shonen gucken und ansonsten nicht so im Thema sind. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das gibt's bei jedem Thema, das gibt's auch bei Gaming, das gibt's auch bei Musik. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung davon, wenn etwas Mainstream wird. Ich meine, ey, wenn du dich über Filme unterhalten willst als Filmliebhaber, da kannst du ja auch nicht mit jedem über alle Filme reden. So, da gibt's auch Leute, die gehen vielleicht 3-mal im Jahr ins Kino und können halt nur über die bekanntesten Filme reden. Und dann gibt's Leute, die gucken sich jeden neuen Release an. Und ich denke, die ersten sind da in der Mehrheit. Aber früher hatte ich den Eindruck, da waren Conventions ein bisschen nerdiger. Auf den Schulcons, die du ja so schön angesprochen hast, die es auch hier in der Gegend ganz viel gab, da hatte ich den Eindruck, da war schon so ein gewisser Kanon quasi Grundlage so. Du konntest mit jedem über eben Elfenlied reden, du konntest mit jedem über Miraniki reden, du konntest mit jedem über Steins Gate und Fullmetal Alchemist und Madoka Magica reden. Und ich habe den Eindruck, heute ist das so ein bisschen im Zuge dieser Mainstreamisierung ein bisschen verwässert.
Ich sehe das halt auch vor allem kritisch, nicht nur bei den Themen, also ich habe viele Animes früher auch nicht gekannt, das war nie das Problem, aber die Art von Besuchern und was ich halt jetzt mehr auch als Aussteller sehe, sind Schaulustige. Das sind Leute, die gehen hin, ach nett, dann kaufen sie sich auf Temu irgendwie ein billiges Cosplay und finden das tierisch lustig, sich dann irgendwie ein paar Katzenohren und einen schlechten Plastikkimono anzuziehen, ja, und sich dann ein paar Gags zu machen und dann kaufen die was, essen was Und du denkst dir, ja, cool, schön, dass du da bist, aber für die Con bringst du nichts. Und, diese Veranstaltungsprogramme, gerade die kommerziellen, gehen dann halt immer mehr in diese Richtung für dieses Schaupublikum. Und das, was früher eigentlich so diese Herzensprogrammpunkte, wo man total, wo alle irgendwo mitgemacht haben, auch wenn es ein total dämlicher Programmpunkt war, ja, das fehlt so ein bisschen, weißt du, man sagt, man geht hin und connectet und ist einfach nur da, um eine gute Zeit zu haben, um Freundschaften zu schließen. Und dieser Zweck von den Conventions wandelt sich halt für mich komplett.
Ich glaube, dazu vielleicht ein bisschen hartes Statement. Das Thema hatte ich jetzt auch mit Freunden von mir. Also ich bin, was die Schule angeht, da ist komplett verbrannte Erde. Also meine Schulzeit war der absolute Horror, aber Conventions werden, gerade die größeren, die so sehr auf kommerziell gehen, werden eher, also sprechen mittlerweile eher die früheren Mobber von dem typischen Anime-Nerd an, als den typischen Anime-Nerd. Und das ist schon verdammt traurig.
Ja, würde ich mich anschließen, ja.
Ja, und das ist der Punkt, und das macht mir halt so ein bisschen Sorge, weil vor allem weil viele Conventions für mich gefühlt, auch die neuen, statt zu sagen, ja, wir sind klein, wir geben euch Community-Feeling, wir geben euch das, was ihr auf den anderen Großveranstaltungen nicht findet, das geben wir euch, versuchen die alle jetzt diesen großen Wahn zu machen und dann sagen, ja, wir werden die nächste Dokumi gefühlt. Ja, und ich mag die Dokumi. Die Dokumi hat USP. Also die ist ja eine ganz eigene, also ist jetzt nicht Dokumi-Shaming, aber die wollen halt alle diesen Größenwahn machen, dass sie gleich die größte und tollste Convention werden. Einfach zu sagen, hey, Schuster bleibt bei den Leisten, wir machen eine geile Schulcon.
Ja, auf jeden Fall. Und was dazu mit natürlich auch einhergeht, ist, dass auch die Themen immer weiter verwässert werden. Also in dem Sinne, dass zum Beispiel, ich das Gefühl habe, es gibt auch immer mehr Cons, die sich gar nicht mehr auf Anime und Manga fokussieren, sondern die sagen, ja, wir decken jetzt die Breite der Nerd-Themen ab. Und mit die Breite der Nerd-Themen meinen sie Harry Potter und Marvel. Und ja, Anime- und Manga-Fans, ihr könnt auch so ein bisschen kommen. Aber wir weichen das auf. Und das ist prinzipiell etwas, da gibt es natürlich auch viele Leute, die das begrüßen. Wie gesagt, vor allen Dingen in den letzten Jahren die Cosplay-Trends waren ja eigentlich fast alle Dinge, die nicht aus Japan kamen oder nicht aus der Anime- und Manga-Sphäre. Dinge wie K-Pop Demon Hunters und eben Hasbin Hotel. Deswegen scheint das ja auch Anklang zu finden. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so als Anime-Hardliner gegenstellen. Aber man sieht es teilweise auch schon auf der Dokumi. Also man sieht es teilweise auch schon auf der Con, die Nummer die größte Con dieser Art ist, dass das Publikum, dass da immer mehr Leute im Marvel-Cosplay rumlaufen oder so. Und das, finde ich, ist dann eben auch etwas, das wieder dazu beiträgt, dass es wieder mehr mainstreamigeres Publikum. Also schaukelt sich so gegenseitig hoch. So. Die Conventions werden mainstreamiger, sorgen dafür für mainstreamigeres Publikum. Dadurch werden die Conventions wieder mainstreamiger und so weiter. Und diese Nische, die wir uns als Anime und Manga und japanische Popkultur-Verrückte geschaffen haben, die verschwindet immer mehr. Und das finde ich daran so schade, glaube ich.
Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich mag eigentlich, wenn Conventions dieses allgemeine Nerdtum feiern. Also für mich gehört natürlich auch LARP und Tabletop und alles. Das finde ich, das hätte ich viel mehr. Aber ich hätte ich das gerne auf den Conventions. Aber mehr als auch Community-Ding. Und dann halt zu sagen, wir sind eine Geek-Con. Wir sind halt nicht nur eine Manga-Con. Das kann man ja, aber das wird halt nicht so kommuniziert. Also das ist eine Frage der Positionierung. Aber was ich auch meine,
auf jeden Fall,
ist halt zum Beispiel die Chaos-Con schlechthin, die ich immer noch sehr vermisse, ist die Fuyu-Con in Österreich. Das war eine Con, das war die mit dem, was ich euch erzählt habe, jetzt mit dem Gerichtsvollzieher. Das war eine Con, wenn da nicht 5 Krankenwagen und 3 Polizeieinsätze waren, dann wäre das keine gute Fuyu-Con gewesen. Die war so chaotisch, das war eine Con, wo man übernachten konnte. Ich meine, es gab ein Zelt für kleine Stell-Dich-Eins, ja, also wirklich ein Sexzelt.
Boah, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, genau. Dass du das erste Mal hast. Das ist so eine vogelwilde Geschichte.
Ja, ich meine, die Con-Tickets wurden verkauft am Bahnhof in Wien. Da stand dann freitags der Veranstalter und hat gefragt, willst du ein Fuyu-Con-Ticket? Ja.
Da hast du wahrscheinlich noch so ein Päckchen Kokain dazu bekommen.
Ja, also das war wild, aber ich sag's dir, wir vermissen diese Con, die war so cool, dämlich und speziell. Und das Problem ist, die kannst du halt nicht wiederholen, weil wenn in seriös wird die nicht funktionieren. Das ist die ganze, nee. Also wenn die jemand, es gab Überlegungen von Leuten, die halt wieder aufleben zu lassen und die halt in ernsthaft zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn du die in gut machst, die wird nicht gut, die musst du in Scheiße machen. Das war das Markenzeichen. Und das aber, solche Sachen, also das hatte halt Kultstatus und das fehlt mir halt gerade so ein bisschen in der Con. Check-in. Check-ich. Das brauchen wir wieder. Ja. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr komisch.
Ich verstehe aber voll, was du meinst. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so dieser Pionier-Spirit auch so ein bisschen, ne, den damals die Cons hatten. Das sind einfach irgendwelche Leute, wahrscheinlich gerade erst volljährig geworden, die sich denken, ey, wir schmeißen jetzt mal eine Anime-Con in unserem Gymnasium. Und die dann einfach so drauf losmachen. Und wahrscheinlich ist es so, also meine erste Con zum Beispiel, das war die U-Con in Solingen, das war auch so eine.
Die wollte ich jetzt auch gerade anführen, ich hab die vermisst, die so.
Ja, und ich glaube, wenn ich da heute als Erwachsener hingehen würde, dann würden mir so viele Dinge auffallen, die falsch laufen. Aber es ist einfach kultig, es ist einfach fucking kultig. Und die hatten einfach so einen gewissen Vibe und so ein gewisses Gefühl, diese Cons, die Conventions heute einfach nicht mehr haben. Und deswegen, ich verstehe total, was du meinst. Also bring back Schulcons.
Ja, wirklich. Und wie gesagt, auch bitte Mut, mal auch nur einen Tag zu sein. Ja, bitte seid's doch, nicht jeder muss eine Zwei-Tages-Con machen. Ja? Ich verstehe es, der Hintergrund ist oft, dass die Location genauso teuer ist, zwei Tage zu mieten wie einen Tag. Ja? Das ist oft der Hintergrund. Aber es ist einfach ätzend. Weil du teilst die Besuche auf. Und das Nächste, was ich noch erwähnen möchte, Dark Side of Conventions, bescheidene Öffnungszeiten. Also jede Con meint ja, ewig lang offen zu haben zu müssen. Und diese Öffnungszeiten mit VIP-Tickets von 9.30 Uhr bis 20 Uhr, die sind ätzend. Es tut mir leid. Und man kann auch Conventions machen in kurzen Öffnungszeiten. Wir haben bei der Unicon für die Händler von 11 bis 19 Uhr am Samstag offen. Ja.
Oh,
wir haben trotzdem unser Programm. Wir haben Konzerte und alles. Ich muss nicht alles immer offen haben. Wer abends zum Konzert gehen will, da brauchen die Händler nicht da sein. Und es hilft super viel für die Besucher, die freuen sich alle, kriegen wir sehr, sehr positives Feedback, dass die erst um 11 auf der Con sein müssten. Das wird sehr, 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 sehr hoch anerkannt.
Also ich war letztes Jahr auch auf der Unicon und ich muss ehrlich sagen, es war schön. Also in Dresden, die Dedeko ist ja verrückt mit Öffnungszeiten 10 bis 22 Uhr. Die sind alle verrückt. Aber auf der Unicon, wir sind im Hotel gemeinsam, ich mit zwei Freundinnen. Boah, wie spät ist denn das? Boah, es ist um 9. Wann wollen wir denn los? Ja, die Con macht um 11 auf. Wir laufen 10 Minuten. Also haben wir noch Zeit. Das war so entspannt. Und das ist auch für Artists, für Händler, das ist für alle Beteiligten Gold wert.
Ja, auch für die, also für uns Orgas. Ich sag dir, es ist so schön als Orga, weil wir haben ja so Aftercon-Party und sowas auch, ja. Da bist du bis 3 Uhr nachts bist du mit der Con beschäftigt. Ja, du kannst dann wenigstens mal ein paar Stunden schlafen. Ja, während du bei anderen Veranstaltungen, da bist du bis 10 unterwegs und dann musst du dann schon wieder um 6 aufstehen, weil das blöde VIP-Ticket die Leute ja schon um 9 reinlässt, wo dann 3 Leute dastehen, ja.
Ja. Also das ist ja genauso wie die Konichi zum Beispiel ihre Öffnungszeiten jetzt auch nach vorne gerückt hat. Also die haben ja früher auch immer ihren AMV-Wettbewerb von 22 bis 0 Uhr abgehalten. Jetzt machen sie es von 20 bis 22 Uhr. Da hat ja Fifi das letzte Mal noch gesagt, daran merkt man, wie alt das Kernpublikum, die Kernzielgruppe der Konichi ist. Und da zählen Fifi und ich uns absolut dazu. Also wir sind beide Menschen, die sehr, sehr gerne schon um 22.30 Uhr in dem Hotelzimmer sind. Ich finde das ja zum Beispiel wild, das muss ich auch an der Stelle mal sagen. Ich finde, es gibt ja gerade in Düsseldorf um die Dokumi herum super viele so Dokumi-Aftercon-Partys in verschiedenen Discos und so. Ey, ich habe tiefsten Respekt vor jedem, der nach einem ganzen Tag Dokumi in eine Disco geht und noch eine Partynacht feiert. Also wenn ich von der Dokumi komme, dann komme ich in meine Unterkunft und schäle mich aus dem Cosplay, hüpfe einmal unter die Dusche und falle danach komplett entkräftet ins Bett.
Da werden drei Monster gebrettert und es geht weiter bis um 4. Let's go!
Holy shit.
Ich mach so eine Scheiße.
Da würde ich dann... Ah, krass. Also da würde ich das erste Mal in meinem Leben sagen, dafür fühle ich mich zu alt. Aber gut, ja, vielleicht ein schönes, leichtherziges Schlusswort. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind überhaupt nicht zu dem Thema Toxizität in der Szene gekommen, das wir eigentlich noch aufgreifen wollten. Ich würde sagen, da steht ein Dark Side of Cons 3 an. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht irgendwann anders. denn wir haben jetzt schon 1,5 Stunden gesabbelt. Ich danke euch so unfassbar sehr für eure Beiträge. Das war wahnsinnig interessant. Also ich würde das auf jeden Fall als nur positives Zeichen sehen, dass wir uns hier so verquatscht haben. Ja, ansonsten, wenn ihr euch jetzt dachtet, boah, was Minty und Yunuye hier erzählt haben, war so spannend, ich finde die so interessant, ich will mehr mitbekommen, was diese Menschen so tun, dann könnt ihr das natürlich tun. Bei Minty ist der Instagram-Handle @mintykos, MintyKos geschrieben. Falsch. Da findet ihr. Ist falsch?
MintyKos. Das IY ist ganz, ganz wichtig.
Jo, genau. MintyKos. Das ist da der Handle. Da findet ihr auch den Linktree mit allen anderen Links, die es da so gibt. Kofi, etc., etc. Und natürlich auch alle Ankündigungen, denke ich mal, wenn du mal wieder irgendwo bist. Gibt es da momentan irgendwas anzukündigen? Ist ein Panel oder ein Workshop oder so geplant?
Also, die nächste Convention ist jetzt die Animuk, aber die Folge wird wahrscheinlich erst rauskommen, wenn die Animuk schon stattgefunden hat. Sonst werde ich definitiv auf dem Comic Park in Erfurt sein. Da findet man mich immer und man findet mich mit meinem Cosplay 18 Plus Workshop dieses Jahr auch wieder auf der Dokumi in der absoluten Primetime am Samstag. Kommt vorbei, es lohnt sich.
Hammer. Würde ich vielleicht sogar machen. Allein schon um die Gelegenheit, mal meine Füße ein paar Stunden oder ein paar Minuten ruhen zu lassen und dir dabei zuzuhören. Das mache ich immer wieder gerne. Ja, also vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Yunuye findet ihr entsprechend unter dem Handle @yunuye, Yunuyei. Hast du irgendeine heiße Ankündigung oder irgendein spannendes Projekt für die nächsten paar Monate, das die Leute unbedingt auf dem Schirm haben?
Also ich würde mich natürlich super freuen, wenn sie bei meinem Kickstarter vorbeischauen würden für meinen Light Novel, weil ich mache gerade ein Hörbuch und ein Hardcover und ein Softcover. Also das ist für mich jetzt eine ganz neue Erfahrung, mal so ein großes Buchprojekt zu haben. Das werde ich dann auch im Sommer gut promoten und da werde ich, so viel kann ich schon verraten, meine Hörbuchsprecher, den Vincent Fellow und die Franziska Friede, mit denen auch was auf Veranstaltungen machen, wo ihr die dann live erleben könnt. Ja. Wo genau, darf ich aber noch nicht verraten. Ja. Und ansonsten, ich bin auf ganz vielen Cons natürlich wie immer unterwegs, also zu den größeren, die man kennt, Dokumi, bin ich diesmal im Händlerbereich anzutreffen, auf der Animagic bin ich, ja. Ich hoffe, es wird was mit der Ani Night und der Konichi und natürlich bin ich als Orga auf der Unicorn und, jetzt hätte ich es fast vergessen, nochmal, wer Bock hat auf Österreich, ja, die Hanami-Con im Juni.
Das sollte man sich vormerken, denke ich. Alles klar. Dann würde ich sagen, danke ich euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, hört unbedingt mal auch in den Nana One Anime Podcast rein, wenn ihr wissen wollt, was diese Season uns so an neuem Material aus Japan zugetragen wird. Ansonsten kommt die nächste Contime-Folge, wenn sie kommt. Das ist auch etwas, das ich mir abgewöhnt habe, da irgendwelche Versprechungen abzugeben. Aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Deswegen, ja, vielen lieben Dank auch fürs Zuhören. Gebt uns auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Das hilft dem Algorithmus, damit noch viel mehr Leute unseren Podcast entdecken. Schreibt auch gerne in den Spotify-Kommentaren und ich glaube, auf Apple Podcasts kann man das auch machen, einen netten Kommentar. Oder folgt uns auf Instagram, @nana1contime ist da der Handle. Da gibt es bald wieder, oder wahrscheinlich sogar schon zum Zeitpunkt dieser Folge, niceen Bonus-Content, Con-Berichterstattung etc. etc., den ihr nicht verpassen solltet und auch jede Form der Ankündigung natürlich. Ich bedanke mich bei allen für alles und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss. Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish, Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.